Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der ich ein Thema behandle, was auf jeden Fall mindestens alle Eltern beschäftigt, beziehungsweise alle, die Eltern sind. Und zwar geht es hier um das Thema Baby- und Kleinkindschlaf. Wir wissen alle, Schlaf ist wichtig, einerseits für die Entwicklung unserer Kinder, aber auch für uns Erwachsenen. Ich habe zwei kleine Kinder, die sind 1 und 3, dementsprechend ist das Thema Schlaf seit 3 Jahren ein Thema bei uns. Aber erstmal eine aufmunternde Nachricht für alle, die hier zuhören und denken, ich kann nicht mehr. Es ist alles eine Phase. Ich muss mir das gerade heute selber vorsagen, denn ich habe eine furchtbare Nacht hinter mir, beziehungsweise meine einjährige Tochter hat irgendwie, ich weiß nicht, was mit der los ist, die hat super schlecht geschlafen. Ich weiß nicht, ob es die Zähne sind oder ob es der Vollmond ist. Aber ich denke mir dann, wenn ich in 10 Jahren diese Podcast-Folge nochmal höre, dann bin ich vielleicht nostalgisch, was die aktuelle Zeit angeht, wo unsere Kinder noch so klein sind. Man sagt ja immer, das ist die schönste Zeit, wenn die so klein sind. Und ich bin jetzt schon traurig, wenn ich drüber nachdenke, dass die irgendwann mal erwachsen werden. Und wenn ich jetzt mitbekomme bei meinem Neffen, der ist gerade voll in der Pubertät, dass der mittags oder um 13 Uhr geweckt werden muss von meiner Schwester, dann denke ich mir, irgendwie ist es doch auch was Schönes, dass unsere Babys nur angekuschelt an uns schlafen wollen. Und auch wenn es sich manchmal so hinzieht, die Nächte und auch die Tage und manchmal auch die Wochen und Monate, gehen die Jahre doch immer schnell vorbei. Und irgendwann werden wir uns hoffentlich mit einem Lächeln daran zurückerinnern, dass wir unsere Babys nie ablegen konnten, ohne dass es dann direkt wieder aufwacht. Also so ist es bei meinem Baby aktuell. Ich kann nicht aufstehen, ohne dass sie es sofort mitbekommt. Und ja, es ist einfach immer noch eine knackige Zeit. Aber das alles ist ja normal. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mir hier in Frankreich fehlt. Also ich höre hier sehr selten, das ist normal. Und deswegen möchte ich das ganz oft in dieser Folge sagen. Es ist alles normal, stress dich nicht so. Geh in die Akzeptanz, nimm's hin. Du machst es gut, so wie du es machst. Und jeder und jede ist ja auch anders. Man hört das immer so oft, jeder ist individuell, aber irgendwie werden Kinder oft, finde ich, so über einen Kamm geschert und genauso wie bei Erwachsenen, also ich meine, es gibt ja auch Erwachsene schlechte Schläfer, in Anführungsstrichen, ich komme gleich nochmal auf den Begriff zurück, aber es gibt auch gute Schläfer, ich dachte immer, das wäre ein Mythos, dass es auch Kinder gibt, die tatsächlich durchschlafen, bis eine Freundin von mir letzten Sommer da war mit ihrem damals 2-jährigen Sohn und der hat in Emilys Zimmer geschlafen, das war zu einem Zeitpunkt, wo Emilys Bett noch Deko war. Die hatte zu dem Zeitpunkt noch nie in diesem Bett geschlafen, hat sie auch bis heute nicht, aber wir haben ihr ein neues Bett gebaut, beziehungsweise Jerome, und das hat sie dann dazu motiviert, in ihrem Bett schlafen zu wollen. Der hat das auch neu angestrichen und so süße Motive drauf gemacht, also mit so Schablonen, so Feen und Einhörner und alles Mögliche, und seitdem schläft sie tatsächlich in ihrem Bett, aber zu dem Zeitpunkt war ich echt erstaunt, weil dann eben dieses Besucherkind in ihrem alten Bett geschlafen hat und ich mir dachte, krass, der kennt weder unser Zuhause, also der hat das erst kennengelernt, der kann in der fremden Umgebung einfach in einem fremden Bett schlafen und das sogar durchschlafen. Also bis dahin dachte ich echt, sowas gibt es nicht. In Frankreich wird man das ja ständig gefragt, schläft dein Kind schon durch? Und das erste Mal wurde ich das übrigens bei der 7-Tages-Untersuchung gefragt, als meine zweite Tochter geboren wurde. Und ja, ich kann diese Frage irgendwie gar nicht so richtig ernst nehmen, beziehungsweise ist es bei mir echt immer, geht diese Frage eigentlich immer zu einem Ohr rein und zum anderen wieder raus. Und vor ein paar Tagen habe ich so eine Statistik gesehen, dass ich glaube, dass auch noch, ich glaube 60% der über 3-Jährigen sogar regelmäßig nachts aufwachen. Das hat mich irgendwie total beruhigt, weil ich mir dachte, naja, meine Großtochter, die ist ja schon 3,5 und schläft auch fast nie durch. Also mittlerweile viel, viel besser schon. Das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht, um im Thema zu bleiben. Aber sie wacht halt immer noch mindestens einmal auf, wenn nicht zweimal. Und manchmal ist sie dann halt auch richtig lange wach. Also ganz oft redet sie nachts mit meinem Mann dann noch 1-2 Stunden. Aber die holt sich dann irgendwie auch so ein bisschen die Papa-Zeit wieder rein. Und seitdem sie in ihrem Zimmer schläft, das ist aber dann doch irgendwie, ja, schlafen wir irgendwie alle doch besser, weil vorher im Familienbett war es doch sehr unruhig. Also ein Jahr hatten wir ja ein Familienbett, also seitdem Laila 1 ist ungefähr, haben wir das jetzt nicht mehr, seit diesem Sommer. Und ja, eigentlich ist unsere Schlafsituation ganz schön, so würde ich gerade mal sagen. Also ich bin ganz zufrieden, ich war zwischendurch nicht so zufrieden, aber das haben wir dann geändert, eben dadurch, dass wir Emily ausquartiert haben, meine 3-jährige Tochter. Aber seitdem ist es jetzt echt, ja, sehr angenehm und ich freue mich dann auch, wenn sie dann ab und zu ins Elternbett kommt. Gestern Abend war es zum Beispiel so, mein Mann hat ihr dann noch ein Fläschchen gemacht, also der 3-Jährigen. Und als er gerade unten war, ist sie dann schnell von ihrem Bett rübergetapst. Ich mag das allein schon, irgendwie so dieses Tapsen zu hören. Ich finde das so süß, wenn so kleine Kinder laufen. Also ich meine, so klein ist meine kleine Tochter ja auch nicht mehr, aber so dieses Tapsen und dann so ganz schnell und heimlich sich zu Mama kuscheln, das fand ich total schön. Leila war auch noch nicht eingeschlafen. Das heißt, wir haben dann noch ein Câlin de Famille gemacht, eine Familienumarmung. Und ja, ich finde irgendwie gerade so diese Abendstunden und so dieses zur Ruhe kommen vor der Schlafenszeit ist so eine schöne und magische Zeit auch irgendwie. Und auch irgendwie so ein besonderer Moment am Tag, wo man ja nochmal Dinge Revue passieren lassen kann oder auch einfach ja zur Ruhe kommt oder wenn der Tag blöd war, dann sagt, okay, dann morgen wird es ein besserer Tag. Und einfach so, ja, so diese Geborgenheit und elterliche Wärme spüren. Also das war mir zumindest ganz wichtig, dass ich das meinen Kindern mitgebe und dass die einfach immer wissen, dass sie ins Bett kommen können. Und ich muss sagen, ich persönlich bin auch eine schlechte Schläferin. Also ich schlafe immer noch nicht durch mit meinen 32 Jahren. Also klar, jetzt gerade natürlich auch bedingt durch die Kinder, aber auch alleine. Also selbst als ich noch keine Kinder hatte, habe ich echt, also bin ich jemand, der echt immer viel wach liegt, nachdenkt, schlecht einschlafen kann, nachts aufsteht, um aufs Klo zu gehen. Und ja, ich habe auch nicht so einen besonders ruhigen Schlaf oder so. Oder ich skripte noch nachts Podcast-Folgen, so wie diese hier. Vorgestern Nacht bis 2 Uhr morgens noch geskriptet und dann um 6 Uhr morgens gedacht, Scheiße, was habe ich gemacht, als Emily vor mir stand und einen Turm mit mir bauen wollte aus Duplo und ich ihr gesagt habe, Emily, es ist noch mitten in der Nacht. Das nimmt sie mir leider mittlerweile nicht mehr so ganz ab. Zum Glück kommt jetzt die kalte Jahreszeit und es ist morgens noch länger dunkel und ich kann ihr verklickern, dass es wirklich noch mitten in der Nacht ist. Zum Glück kann sie ja die Uhren noch nicht lesen. Ja, das klappt aber, wie gesagt, jetzt mittlerweile auch nicht mehr so gut. Als sie noch ein bisschen kleiner war, hat das ganz gut funktioniert, dass ich ihr gesagt habe, so, du musst jetzt noch mal schlafen. Das ist wirklich noch mitten in der Nacht. Bei meiner großen Tochter, also die ist ja erst 3, auch noch nicht so groß, aber es ist auch ein schwieriges Thema mit dem Schlaf. Und mein Mann sagt auch immer so zu mir, warum wunderst du dich denn eigentlich, dass deine Kinder beide irgendwie so turbulent schlafen? Obwohl du selber so schlecht schläfst, also schlecht in Anführungsstrichen. Ich komme, wie gesagt, gleich nochmal auf den Begriff. Aber ja, ich habe es jetzt auch mittlerweile echt aufgegeben, zu versuchen, Emily zum Tagschlaf, also zum Mittagsschlaf zu zwingen. In der Schule ist das ja Pflicht, also in der Petite Section, wo sie gerade ist, in der Vorschule. In Frankreich ist ja Schulpflicht ab 3. Wenn ihr die Podcast-Folgen zu dem Thema nicht gehört habt, dann verweise ich hiermit nochmal auf die Folgen 42, 43 und 45. Ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? In der Vorschule ist Mittagsschlafpflicht, genau. Auch für die Kinder, die eigentlich keinen mehr machen, so wie in der Regel meine 3,5-jährige Tochter auch nicht mehr. Und das auch schon sehr, sehr lange. Also es ist wirklich, seitdem sie 2 ist, schwierig. Und ich habe das Thema schon öfter in meinen Stories geteilt, wenn ich irgendwie 2 Stunden tagsüber versucht habe, meine Tochter zum Schlafen zu bewegen und dann so genervt war, dass ich einfach nur noch Aggressionen verspürt habe. Und da hatte mir Katharina, die den Account Child Sleep bei Instagram hat, gesagt, dass meine Tochter vielleicht, wenn ich 2 Stunden brauche, um sie zum Schlafen zu bewegen, den Schlaf einfach nicht mehr braucht. Und dann dachte ich mir so, kann gut sein, also fand ich einen sehr guten Punkt, hat mich sehr beruhigt und auch den Druck rausgenommen, weil mir irgendwie seitdem sie 2 ist, alle sagen, naja, in dem Alter braucht sie aber noch tagsüber ihren Schlaf. Aber ich dachte mir, ich brauche allerdings die Pause als Mama. Und es ist ja auch oft so, gerade wenn man ja die Kinder zu Hause betreut, so wie ich zu dem Zeitpunkt oder bis jetzt September, bis sie in die Vorschule gekommen ist, war es mir auch einfach wichtig, mal tagsüber Pause zu haben. Und wenn die Kinder keine Tagesschläfchen mehr machen oder weniger. Also bei Leila war es ja auch sehr radikal, ist sie von 3 Schläfchen auf 1 runtergegangen diesen Sommer. Also jetzt macht sie noch, klar, noch einen Mittagsschlaf, die ist erst 1, aber sie macht halt wirklich nur noch einen Mittagsschlaf und der ist manchmal 2 Stunden lang, in der Regel ist der so 2 Stunden lang, aber manchmal auch nur anderthalb und in seltenen Fällen sogar noch kürzer, aber wenn sie eine halbe Stunde schläft, kann ich mich da nicht darauf verlassen, dass sie noch ein zweites Mal schläft. Das ist jetzt wirklich mittlerweile nur noch ein Tagesschlaf und wenn sie früh einschläft, also normalerweise ist es jetzt durch die Kita auch so geregelt sozusagen, dass sie echt nach Mittagessen schläft, also so gegen 12.30 Uhr, aber manchmal schläft sie mir zu Hause auch früher ein, also so gegen 10 oder 10:30 schon und wenn sie dann vormittags schläft, dann schläft sie auch nicht mehr tagsüber, auch wenn sie erst um 20 Uhr, also zwischen 20 und 21 Uhr ins Bett geht abends. So, jetzt rede ich schon wieder die ganze Zeit über Dinge, die ich eigentlich gar nicht sagen, die ich gar nicht unbedingt erzählen wollte, aber das ist unsere aktuelle Tagschlaf- und Nachtschlafsituation. Und ja, jetzt habe ich öfter auch schon gesagt, schlechter Schläfer. Dazu gab es eine ganz tolle Podcast-Folge von Katharina von dem Podcast Child Sleep. Die verlinke ich euch auch in der Folgenbeschreibung. Und das ist ihre allererste Folge, die heißt auch, warum ist mein Kind ein schlechter Schläfer? Und da sagt sie, dass ganz viele Eltern zu ihr kommen, also sie ist ja Schlafcoach. und fragen, warum ihr Kind eben schlechter Schläfer ist. Dabei sagt sie, dass es an sich eigentlich gar keine schlechten Schläfer gibt, beziehungsweise Kinder ja sowieso oft aufwachen müssen oder aus evolutionsbiologischer Sicht das auch so gewollt ist von der Natur, dass die Kinder überprüfen, ob noch alles okay ist sozusagen. Jetzt mal ganz einfach gesagt, ich bin ja nicht vom Metier, aber das erscheint mir irgendwie auch logisch. Also ich finde es auch mal so ein bisschen angsteinflößend, wenn die Kinder so lange schlafen oder auch so lange schlafen, ohne aufzuwachen. Das war am Anfang sogar so bei Emily, als die noch ganz klein war. Okay, die war auch ein Frühchen, aber ich habe die echt manchmal geweckt oder so geguckt, ob sie noch lebt. Also ich meine, ich glaube, alle Eltern, die mir jetzt zuhören, wissen, was ich meine, dass man so ganz nah ans Kind hingeht und den Atem hört. Und alle, die noch nicht Eltern sind, denken sich, what the fuck, ist sie verrückt? Auf jeden Fall dachte ich mir dann noch bei dieser Folge, also bei der Podcast-Folge von Katharina, warum ist mein Kind ein schlechter Schläfer? Dass es ja auch immer davon abhängt, wie belastbar wir gerade sind als Eltern. Also heute ist so ein Tag, boah, die Nacht war wirklich furchtbar. Ich weiß nicht, wie oft leider wach war. Ich habe nicht mitgezählt. Beim zweiten Kind habe ich mich da viel weniger gestresst und gar nicht drauf geachtet, wie oft sie jetzt wach war. Aber heute Nacht war echt. Boah, heute Nacht hat die Kleine echt den Vogel abgeschossen. Ich weiß nicht, ja, ich habe ja schon gesagt, vielleicht die Zähne, also so dieses Dauernuckeln. Ich dachte mir heute Nacht echt, ich muss abstillen. Ich kann nicht mehr, meine Brüste fallen ab. Und die Kleine hat auch so geweint, so herzzerreißend geweint, dass ich mir natürlich auch dachte, ich kann sie jetzt nicht weinen lassen. Außerdem wachen gleich alle auf, wenn ich versuche, sie irgendwie anders zu beruhigen als durch die Brust. Und der Einfachheit halber habe ich dann doch wieder die Brust rausgeholt und dachte mir, boah, das tat schon richtig weh. Die hat bestimmt 10-mal heute Nacht an der Brust genuckelt. Also an den Brüsten, aber trotzdem. Ja, und übers Abstillen habe ich deswegen auch schon mal nachgedacht. Aber durch Katharina habe ich gelernt, dass das ja auch nicht automatisch heißt, dass dann das Kind besser schläft. Und das wäre natürlich jetzt Worst Case, wenn ich jetzt deswegen irgendwie abstille und dann nachts genauso oft aufstehen muss, um mir ein Fläschchen zu machen. Oder ja, mein Kind dann immer noch nachts total oft aufwacht und ich dann nicht mehr, einfach nicht mehr dieses Tool habe mit der Brust, dass es sie beruhigt. Also bisher bin ich da noch nicht so ganz entschlossen, ob ich jetzt abstillen soll oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich so lange durchhalte wie bei meiner großen Tochter. Die habe ich ja gestillt, bis sie 3 war. Aber bevor ich mir da noch nicht sicher bin, gehe ich das Thema auch noch nicht an, denn beim Abstillen muss man sich ja hundertprozentig sicher sein. Zumal ich ja dann die Entscheidung alleine treffen würde. Also mein Kind stillt sich ja jetzt nicht von alleine ab, auch wenn sie tagsüber fast gar nicht mehr ankommt, was einfach an der Kita liegt und ich dann in der Zeit auch nicht abpumpe. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Trotzdem, ja, bringen das ja auch viele Eltern in Verbindung, das Thema Stillen und Durchschlafen und denken, dass wenn man dem Kind abends ein Fläschchen gibt oder es einmal richtig satt macht, so voll und ganz satt macht, dass es dann einfach nur noch umfällt sozusagen, dass das dann dafür sorgt, dass es eben durchschläft. Aber ja, ich informiere mich ja gerade sehr, sehr viel auf dem Account von Katharina. Ich mache hier voll viel Werbung für sie. Auch zu Recht, denn das ist eine super informative und wertvolle Quelle für euch auch, wenn ihr euch mit dem Thema Schlaf befassen wollt. Und ja, Katharina schrieb neulich, dass ab 18 Monaten, also gibt es irgendwie auch keine Studien dazu, aber das ist so ihre Erfahrung, dass mit ab anderthalb so es einfach einfacher wird. Also der Schlaf sich auch so ein bisschen mehr regelt sozusagen. Und ja, das ist gerade so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich einfach nur noch 2 Monate abwarten muss und dann vielleicht von alleine alles besser wird. Also es ist so ein kleiner Lichtblick für mich, aber ist ja auch immer gut, nochmal von anderen Müttern zu hören, die schon diese Erfahrung gemacht haben. Ja, was dann so auf einen zukommt. Ja, und jetzt habe ich schon die ganze Zeit geredet und geredet und geredet und ganz vergessen, meinen Instagram-Account zu erwähnen, was ich ja normalerweise immer anfangs der Folge mache. Jetzt bin ich schon voll im Thema. Aber wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann macht das doch gerne. Und zwar heiße ich bei Instagram Feli in Paris, Feli_in_Paris. Und per Mail könnt ihr mich erreichen unter ulala.podcast@gmail.com. Schreibe ich euch auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Und wenn ihr mir einen Kaffee spendieren wollt, dann über die Internetseite Buy Me a Coffee. Und worüber ich mich noch mehr freue als über eine virtuelle Kaffeeeinladung, ist eine Bewertung oder eine Weiterempfehlung. Schickt die Folge doch gerne bei WhatsApp einer Freundin oder euren Eltern oder wem auch immer, der sich für Frankreich interessiert und vielleicht auch für das Thema Babyschlaf. Damit unterstützt ihr mich und wenn ihr euch abonniert, dann kriegt ihr auch eh immer automatisch angezeigt, wenn eine neue Folge online ist. Ja, ich möchte einsteigen mit einer sehr ehrlichen und vertrauensvollen Nachricht, die mich erreicht hat und die ich auch anonym teilen darf. Ich lese einfach mal vor. Hallo Felicia, durch die Podcast-Folge von Katharina Childsleep bin ich auf deinen Podcast und dein Profil gestoßen. Vielen Dank für deinen Input und die Aufarbeitung dieser ganzen Themen. Seit einigen Tagen höre ich deinen Podcast immer, wenn ich die Zeit dafür finde. Muss ich mal kurz einwerfen, dass ich mich natürlich sehr über solche Nachrichten freue. Also jedes Mal zaubert ihr mir ein Lächeln ins Gesicht. Natürlich nicht nur, wenn ihr mir Lob schickt. Ich freue mich auch über konstruktive Kritik. Aber ja, über solche Nachrichten freue ich mich natürlich besonders. Jetzt weiter in der Nachricht. Ich bin Französischlehrerin in Deutschland, Mutter eines fast einjährigen Sohnes und mit einem Halbfranzosen verheiratet. Bevor ich Mutter geworden bin, habe ich Frankreich, die Kultur und Sprache so sehr geliebt. Ich fühle mich nun so verstanden, wenn ich einige Podcast-Folgen über Kindererziehung und Kinderbetreuung höre. Gleichzeitig schnürt sich mir alles zu, weil ich genau solche Situationen aus meiner Schwiegerfamilie kenne. Diese Härte, mit der den Kindern begegnet wird, und die Strafen erlebe ich häufig in Frankreich bei der Familie, aber auch hier von meiner Schwiegerin wird das weitergetragen oder erzählt von meiner Schwiegermutter. Die klassische Ecke, in die bei Ungehorsam gestellt wird, oder das Kaltabduschen sind da nur einige Beispiele. Wir werden häufig auf unsere, für uns sehr deutschen und normalen, Erziehungsstil von meinen Schwiegereltern angesprochen. Diese leben allerdings schon seit 30 Jahren in Deutschland. Ich musste mich rechtfertigen, dass ich meinen Sohn, 10 Monate alt, gestillt habe, dass wir ihn in den Schlaf begleiten und ihn auch nachts wieder in den Schlaf wiegen, wenn er alleine nicht weiterschläft. Die ständige Frage nach dem Durchschlafen kann ich nicht mehr hören. Bei einem Besuch in Frankreich wurden wir für unser Babyfon mit Kamera ausgelacht. Wozu? Lasst es doch schreien. Und ich wurde gefragt, weshalb ich denn 12 Monate Elternzeit nehme. Das Kind würde angeblich nicht lernen, mit anderen Kindern umzugehen und außerdem müsse ich mich doch zu Hause langweilen. Ich bewundere dich sehr dafür, wie du wahrscheinlich tagtäglich damit konfrontiert wirst. Ich kann dem Ganzen ja zumindest zeitweise entgehen. Für mich als frankophile Person, die die französische Sprache und Kultur liebt, ist dieser Zwiespalt manchmal wirklich schwer auszuhalten. Ich kann mir vorstellen, dass das für dich auch manchmal schwer ist. Oh ja. Dein Podcast hilft mir sehr dabei, das Ganze etwas aufzuarbeiten. Ja, dann habe ich nochmal nachgefragt, ob sie das präzisieren könnte mit dem Duschen und habe sie auch gefragt, ob ich das teilen darf und das darf ich auch. Ich habe sie nochmal explizit um Erlaubnis gefragt, weil das natürlich auch sehr intime Nachrichten sind. Ja, und da hat sie mir nochmal geantwortet, ich muss mich schon wieder zusammenreißen, dass ich nicht losweine. Ich finde das echt richtig, richtig schlimm. Die Anekdote mit dem Abduschen gibt meine Schwiegermutter immer mal wieder am Tisch zum Besten. Das hat sie mal mit meinem Mann gemacht, als er klein war. Ich habe schon wieder Tränen in den Augen. Er war nicht sage, deshalb hat sie das gemacht. Also er war nicht brav. Mit Klamotten unter die kalte Dusche. Alle lachen dann darüber. Ich finde es so gar nicht lustig. Ja, ich lasse die Nachrichten einfach mal so stehen. Und ihr werdet in der Folge auch noch einige andere persönliche Anekdoten von mir zu dem Thema hören. Jetzt habe ich schon öfter Katharina angesprochen und diese liebe Followerin hat mich ja auch über Katharinas Podcast gefunden. Da hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt, wo ihr die Folge findet. Das war in ihrem Podcast eben in Folge 24. Verlinke ich euch auch nochmal in der Beschreibung. Die Folge heißt Schlafen französische Babys schneller durch? Und da haben wir einige Themen angesprochen, ja, wie man eben in Frankreich mit dem Thema umgeht, woher die Franzosen ihre Infos bekommen, was die Franzosen erwarten und was sie auch in meinen Augen vielleicht gut machen, wo es Verbesserungspotenzial gibt, wie wir es als Familie machen, habe ich ja jetzt gerade auch schon so ein bisschen einleitend gesagt, aber darüber sprechen wir auch nochmal ausführlich, Katharina und ich. Und auch, ob mein Mann und ich Differenzen bei dem Thema haben. Mein Mann ist übrigens auch Franzose. Und bevor wir die gemeinsame Folge aufgenommen haben und ich meinem Mann gesagt habe, ich mache dann mit Katharina zusammen eine Podcast-Folge zum Thema Babyschlaf, hat er mich gefragt, ob das denn Sinn macht sozusagen. Also ob die Franzosen das Thema Babyschlaf irgendwie anders sehen als wir Deutschen. Und ich dachte mir so, boah, Jerome ist so konzentriert auf unsere Kernfamilie, sag ich mal. Und ist auch so... Also den interessiert es einfach nicht, was andere machen. Der guckt sich ganz selten links und rechts um und vergleicht sich irgendwie. Und ich dachte mir nur, eigentlich ist es richtig cool, dass er gar nicht weiß, dass es sowas wie ein Familienbett in Frankreich gar nicht gibt. Also ich habe ihn dann so gefragt, sag mal, kennst du jemanden, der so etwas hat wie ein Familienbett? Und er so, nee. Deswegen haben wir auch unseres gebaut, weil man findet hier ja kein Familienbett. Also es wird nicht verkauft irgendwo. Und dann habe ich ihn halt auch gefragt, ob er jemanden kennt, der wie wir die Kinder bis in das Land der Träume begleiten, also die jeden Abend Einschlafbegleitung machen. Nein, kennt er auch nicht. Also er kennt nur Leute, die, wie auch in meinem Umfeld, die Kinder selber einschlafen lassen in ihrem Bett, was ja auch nicht automatisch heißt, dass das nicht bedürfnisorientiert ist, versteht mich nicht falsch, aber wir kennen halt echt niemanden in unserem Umkreis und ich bin ja schon, ich würde mal sagen, in einer relativ bedürfnisorientierten Bubble unterwegs, aber darauf komme ich dann auch nochmal in einer anderen Folge drauf zu sprechen, denn ich habe 7 Freunde interviewt zum Thema Babyschlaf und es gibt echt niemanden, der wie unsere Kinder begleitet von den Eltern einschlafen. Weiß natürlich jetzt nicht, wie repräsentativ das ist, aber ich würde mal sagen, wenn man in Anführungsstrichen gleichgesinnte Freunde fragt, könnte man ja vielleicht annehmen, dass es vielleicht 1 oder 2 Leute gibt, die wenigstens ihre Kinder auch in den Schlaf begleiten. Aber ja, war ich jetzt auch überrascht, dass das nicht der Fall ist. War aber auch positiv von vielen Antworten überrascht. Aber ja, darauf komme ich dann in einer anderen Folge zu sprechen. Jetzt habe ich schon so viel Katharinas Profil angeteasert, aber das ist auch einfach, ja, wie schon gesagt, es ist eine unglaublich tolle Frau und ja, auch sehr bedürfnisorientiert. Und sie schreibt auch nicht nur zum Thema Babyschlaf, sondern auch zum Thema Stillen ganz viel. Sie stillt auch selber noch ihr Kindergartenkind. Und ja, da klärt sie auch über vieles auf, weil das sind ja auch so Idee reçu oder so vorgefertigte Meinungen, die es zu den Themen gibt. Also so gerade bei, ich sag mal, Kleinkindern, die noch in Anführungsstrichen gestillt werden, dass man das komisch findet oder ich, ja, habe das auch schon oft erlebt, dass Leute das richtig komisch fanden, dass ich Emily so lange gestillt habe oder dass es auch jetzt heißt, ja, ich hoffe, du stillst jetzt aber mal bald deine 1,5-jährige Tochter ab. Also das höre ich jetzt auch wirklich sehr, sehr oft, das höre ich aber auch schon lange, weil in Frankreich ist ja so, ja, Konsens, dass es ab 1 Jahr gar keinen Nutzen mehr hat, dass das Kind gestillt wird, wobei ich jetzt auch schon feststellen muss oder feststelle, dass mein Kind viel weniger krank wird und ich frage mich schon, ob das daran liegt, dass sie diesen ganzen Kita-Viren entgeht, weil sie eben noch gestillt wird. Aber das lasse ich jetzt mal hier so stehen. Auf jeden Fall, ja, hat sie auch neulich mal so einen Post gebracht, dass das irgendwie bei Plastikschnullern nicht komisch ist, aber wenn die Kinder die Brust noch nehmen, dann wird es als komisch empfunden. Ja, ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall auch eins, worüber man mit Katharina sprechen kann. Und durch sie habe ich auch übrigens erstmal verstanden, was ein Schlafcoach ist, weil das ist nämlich nicht zu verwechseln mit Schlaftraining. Deswegen einmal ganz kurz zur Definition. Also Leute wie Katharina helfen dabei, Schlafgewohnheiten oder Schlafqualität zu verbessern. Also geht es da eher um eine Begleitung. Aber sie hilft nicht dabei, dass die Kinder durchschlafen. Und das ist auch ein Anspruch, den sie nicht hat und hoffentlich auch alle anderen guten Schlafcoaches nicht haben. Und Schlaftraining hingegen, das ist auch, ja, das wird manchmal gleichgesetzt mit dem Begriff Färbermethode, also wo man das Kind kontrolliert schreien lässt. Das ist was ganz anderes. Ja, was da die gefährlichsten Methoden sind, dazu hat Katharina auch eine ganz tolle Podcast-Folge gemacht. Das war die Folge 17, die 2 gefährlichsten Schlaftipps, die verlinke ich euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und in dem Interview, wo Katharina und ich uns zusammen unterhalten, da spreche ich am Ende auch das Thema totgeschüttelte Babys an. Und ich möchte hier auch nochmal betonen, dass es natürlich besser ist, ein Kind schreien zu lassen, als es so dolle zu schütteln, dass es stirbt, entweder direkt oder an den Folgen. Und das ist ja auch was, also durch die Pandemie sind leider da die Zahlen sehr hoch gegangen. Also die Eltern sind viel schneller durchgedreht. Es gab, ich glaube, 130, ich weiß gerade nicht mehr genau die genauen Zahlen. Es waren ungefähr, jeden dritten Tag ist ungefähr ein Baby totgeschüttelt worden, 2020, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber, und das ist das Problem, diese Schlaftrainings oder diese Färbermethode oder schreien lassen, wird vor allem in Frankreich, sehe ich das noch viel mehr als in Deutschland, als was verkauft, was Eltern suggeriert, dass jedes Kind schlafen lernen kann. Und es gibt ja auch dieses gleichnamige Buch, was in Deutschland ja auch ein Bestseller ist. Jedes Kind kann schlafen lernen, beziehungsweise ist es, glaube ich, aus dem Englischen übersetzt. Auf jeden Fall verkauft sich das auch heute noch über 1 Million Mal. Und ja, nochmal ganz kurz zur Definition. Also die Methode sieht vor, dass man sein Kind, sein Baby oder Kleinkind kontrolliert für eine bestimmte Zeit schreien lässt, bis es irgendwann von alleine einschläft. Und zum Trösten darf man nur nach bestimmten Zeitabschnitten zum Kind gehen und es aber auch nicht hochheben und trösten. Und obwohl die Studienlage dazu schwierig ist, also es gibt keine richtige Studie, die sagt so, das ist total schädlich fürs Kind, das hat traumatische Folgen. Es gibt ein paar Studien dazu, die zum Beispiel zeigen, dass auch wenn das Kind dann aufhört zu schreien, immer noch der Cortisolpegel sehr hoch ist, also immer noch sehr viel Stress ausgeschüttet wird. Aber es gibt, wie gesagt, keine richtigen Langzeitfolgen, die bewiesen sind, aber ich warne euch wirklich davor. Und ich bin mir sicher, das ist natürlich meine subjektive Wahrheit, aber ja, ich bin mir sicher, dass das Folgen hat und auch Spätfolgen haben kann. Ist natürlich schwer zu sagen, welches Verhalten auf welches Symptom oder auf welchen Grund zurückzuführen, welches Symptom auf welchen Grund zurückzuführen ist so. Also Zum Beispiel, jemand hat Schwierigkeiten im Sozialverhalten und hat wenig oder keine Freunde. Da ist es jetzt schwer zu sagen, woran liegt das, dass er Schwierigkeiten hat, soziale Kontakte zu knüpfen oder zu halten. Man kann jetzt sagen, das ist Charaktersache. Man kann sagen, der hat schlimme Sachen in seiner Kindheit erlebt. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem. Generell ist es ja so bei seelischen Störungen, sage ich mal in Anführungsstrichen, das meistens nicht aus einer Ursache herauskommt, sondern da mehrere Dinge zusammenkommen. Ich habe nochmal mit meinem Vater telefoniert, bevor ich diese Folge aufgenommen habe. Der ist ja Psychiater und ihn gefragt, wie das nochmal heißt, wenn etwas nicht monokausal ist, also nicht auf eine Ursache zurückzuführen ist. Und das nennt sich multifaktoriell, also ganz viele psychische Störungen oder Krankheiten oder Krankheitsbilder, wie auch immer man es nennen mag, sind auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, also multifaktoriell. In jedem Fall kann ich mir aber nicht vorstellen, wie das irgendwie der Bindung zu der Bezugsperson oder zu einer der Bezugspersonen zuträglich sein kann, wenn man das eigene Kind schreien gelassen hat in der frühesten Kindheit. Also ich weiß nicht, ich weiß erstens gar nicht, wie man das übers Herz bringt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Eltern das nicht gegen die eigene Intuition machen. Und das zeigen ja auch die Studien. Also es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass die Eltern von Kindern, die schreien gelassen wurden, viel gestresster waren als Eltern, die ihre Kinder nicht haben schreien lassen. Also dass das quasi ja auch Stress auslöst, weil das ist ja, das ist einfach biologisch, dass die Eltern diesen Drang haben. Also es ist, glaube ich, wirklich intuitiv, dass man eben ein Kind, was schreit, trösten möchte. Und wenn man das dann bewusst nicht tröstet, das fällt ja schwer. Also ich merke das schon, wenn ich aus der Kita gehe und Laila weint. Das ist so ein innerer Widerstand und es fällt mir wirklich schwer zu gehen und sie weinend zurückzulassen. Ich habe die ersten Male mitgeweint. Also ich bin echt jedes Mal heulend aus der Kita rausgegangen. Ist ein anderes Thema, aber da weiß man ja wenigstens, das ist nur so dieses kurze Trennungsweinen. Also ich habe dann immer wieder in der Kita angerufen und gefragt, wie lange hat es denn gedauert, bis sie sich beruhigt hat. Und diese Abstände werden jetzt zum Glück auch immer kürzer, was natürlich auch irgendwie so ein bisschen traurig ist, weil es ja auch eine Resignation ist, weil sie weiß, ich komme dann erstmal nicht wieder. Aber sie weiß ja, dass ich wiederkomme. Und das ist natürlich auch eine Beruhigung, dass sie das verstanden hat, dass ich immer wiederkomme, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Immer wenn ich mir denke, ja, ist ja klar, es ist halt nicht immer so klar. Es gibt eben auch Familienmodelle, wo der Elternteil dann nicht zurückkommen kann oder wo Kinder im Waisenheim aufwachsen oder lange im Krankenhaus sind und so weiter. Ja, und ich möchte auch nochmal ganz kurz klarstellen, schreien lassen bedeutet für mich auch nicht dabei sein, wenn das Kind weint, weil zum Beispiel Laila wird ja auch nicht alleine gelassen. In der Situation, wenn ich sie in der Kita morgens abgebe und sie weint, dann ist sie auf dem Arm von jemandem und wird auch direkt von jemandem in Empfang genommen, weil die schon wissen, dass sie immer bei der Trennung weint. Also bisher zumindest noch. Vielleicht kommen wir hoffentlich bald irgendwann dahin, dass sie ja nicht mehr, dass dieser Abschiedsschmerz nicht mehr so schwer ist. Oder vielleicht ist es ja auch ein gutes Zeichen. Die Kita-Psychologin hat mir auch gesagt, es ist ja gut, dass sie diese Gefühle zum Ausdruck bringt. Und sie hat auch was gesagt, was irgendwie schmerzhaft war, weil sie dann meinte, es gibt nichts Schlimmeres als Kinder, die während der Eingewöhnungszeit, also ich würde jetzt mal behaupten, sie ist noch in der Eingewöhnungszeit, auch wenn die Eingewöhnung ja nur eine Woche gedauert hat. Aber ja, sie ist ja immer noch dabei, sich an alles zu gewöhnen, sagen wir mal. Und sie hat gesagt, dass Kinder, die in der Eingewöhnungszeit still vor sich hin weinen, dass es nichts Schlimmeres gibt als Kinder, die diese Trauer oder Wut oder diesen Frust auch, dass die Eltern jetzt nicht den ganzen Tag da bleiben können, nicht zulassen. Also sie meinte, es gibt nichts Schlimmeres als Kinder, die leise weinen. Und das hat mich irgendwie voll geflasht, dieser Satz, oder so zum Nachdenken angeregt. Ja, und deswegen wollte ich nochmal sagen, dass es ein großer Unterschied ist, ob euer Kind weint und dabei auf dem Arm von jemandem ist zum Beispiel, oder ob euer Kind weint und ihr es bewusst alleine liegen lasst. Wir sprechen jetzt nicht von mal kurz weinen lassen, solange ihr gerade noch am heißen Kochtopf, mit dem heißen Kochtopf rumhantiert und es gerade zu gefährlich wäre, euer Baby auf den Arm zu nehmen, sondern wir sprechen darüber, aus dem Raum zu gehen, obwohl das Baby weint. Und da habe ich auch neulich eine tolle Podcast-Folge genau zu dem Thema gehört, und zwar von der Deine Mutter Podcast. Da war ich übrigens auch mal im Interview und auch gerade zu solchen Themen. Verlinke ich euch auch nochmal beide Folgen, also das Interview mit mir und die Folge Kann jedes Kind schlafen lernen, Folge 93, und die andere Folge war eben Folge 88 mit mir. Die verlinke ich euch beide auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Aber da sagt die Leo, also eine von den zwei, die den Podcast machen, dass das ja auch gemein ist, diese Hilflosigkeit von einem Baby auszunutzen. Denn das Baby kann sich ja gar nicht selber aus der Situation befreien. Das heißt, wenn man ein Kind im Gitterbett liegen lässt, es kann ja gar nicht von alleine rauskommen. Und es kommt niemand. Es kommt weder Vater, Mutter oder sonstige Bindungspersonen, um es auf den Arm zu nehmen. Dann gibt das Kind ja automatisch auf. Also dass das Kind aufhört zu weinen bei dieser Färbermethode oder anderen ähnlichen Methoden, liegt ja daran, dass das Kind resigniert hat, dass es sich also totstellt sozusagen, dass es merkt, dass es diese Energie nicht mehr aufbringt, weil auf dieses Signal schreien nichts kommt. Und ja, da frage ich mich immer, möchte man das wirklich? Also sind die Leute, die das machen, informiert darüber, was das bedeutet, dieses nicht mehr schreien, nicht mehr weinen, nicht mehr auf sich aufmerksam machen? Wissen die, dass das Kind innerlich stirbt sozusagen, also um es mal drastisch auszudrücken? Ja, und vielleicht sage ich das jetzt auch so drastisch, weil ich das wirklich verurteile, hört ihr ja schon raus, aber wenn ihr euer Kind jetzt schreien gelassen habt, möchte ich euch jetzt nicht damit sagen, ihr seid automatisch schlechte Eltern, ganz und gar nicht. Ihr könnt trotzdem, erstens könnt ihr euch entschuldigen und zweitens könnt ihr trotzdem eine gute Bindung haben. Ich glaube nicht, dass das das Einzige ist, was zu einer schlechten Bindung führt oder so. Versteht mich nicht falsch. Aber ich sehe zum Beispiel bei meinem Mann, dass die Bindung schlecht ist und er schreien gelassen wurde. Und ich glaube, dass es schon oft einen Zusammenhang gibt zwischen beiden. Also kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, da fängt es halt an. Wenn du schon ein Baby oder ein Säugling schreien lässt und nicht auf die Signale hörst, weiß ich nicht, ob man dann später auch offen ist für die Probleme des Kindes, ob man da so dieses Gespür hat für das Kind. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass man, also ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht, wie man das übers Herz bringen kann. Und bei meinem Mann verstehe ich das auch nicht, wie seine Eltern das übers Herz gebracht haben, ihn schreien zu lassen und nicht nur schreien zu lassen, sondern dadurch, dass er halt schreien gelassen wurde, hat er versucht, sich selber zu regulieren und hat schon sehr früh, also laut seiner Mutter, seitdem seine Schwester unterwegs war, und seine Schwester ist, also die sind 2 Jahre auseinander, das heißt, er war 1, als seine Schwester unterwegs war. Ich vergleiche das natürlich jetzt gerade immer mit meiner kleinen Tochter, die ja auch erst 1 ist, und wenn ich mir vorstelle, dass die sich selber in den Schlaf schaukelt, das wäre Horror für mich. Also da denke ich mir, das ist ja, für mich ist das Vernachlässigung. Also vielleicht findet ihr die Worte jetzt sehr hart, die ich dafür finde, aber ich finde, er wurde diesbezüglich auf jeden Fall komplett emotional vernachlässigt von seinen Eltern im frühesten Kindesalter. Und ich finde, das kann man auch nicht schönreden. Und ja, es war eben so bei meinem Mann, dass er sich mit dem Oberkörper immer so nach links und rechts gewippt hat. Und er macht das auch bis heute im Schlaf. Ich habe ihn gefragt, ob ich das erzählen darf in dieser Folge. Und ich habe darüber auch schon mal mit Katharina vertrauensvoll gesprochen, bevor ich das jetzt hier öffentlich mache. Und sie hat mich darauf hingewiesen, dass das dieses Hospitalismus-Syndrom sein könnte. Habe ich natürlich direkt erstmal nachgeschaut und war echt überrascht, wie gut das passt. Ich weiß natürlich, dass er seit Jahren sich immer wieder im Unterbewusstsein, also während er schläft, wenn es ihm nicht so gut geht oder wenn irgendwas war am Tag, dann passiert es oft, dass er, ohne dass er das selber weiß oder merkt oder sich daran erinnern kann, also ich erzähle ihm das am nächsten Morgen, wiegt er sich selber in so rhythmischen Bewegungen hin und her. Also eben so, als würde er sich in den Schlaf schaukeln. Und es reicht, wenn ich ihm dann die Hand aufhalte oder so, ja, ihn irgendwie festhalte sozusagen und sage, ich bin da, es ist alles gut. Ich muss schon wieder weinen, das ist echt richtig traurig. Also ich darf mir das gar nicht vorstellen, dass mein Mann da alleine gelassen wurde, weil mir das einfach immer noch im Herzen leid und weh tut, dass ihm da eben niemand die Hand aufgelegt hat und gesagt hat, ich bin da, oder ja, ihn versucht hat zu trösten oder zu beruhigen oder auch einfach nur seine Angst oder seine, vielleicht war es auch wirklich Eifersucht, wie seine Mutter sagt, ja, du warst so eifersüchtig, und aber ich meine, er war 1. Welches einjährige Kind hat irgendeine Intention dahinter? Das ist ja nichts Rationales, das ist ja einfach eine große Verletzung, finde ich, die da passiert ist und für die sich bis heute auch nicht entschuldigt wurde. Aber ich war auch froh dann um den Austausch, auch mit Katharina, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass ich auf dieses Deprivationssyndrom, also so wurde das früher genannt oder jetzt eben Hospitalismus, aufmerksam wurde. Und ich zitiere mal von Wikipedia. Zu den schlimmsten Ursachen gehören mangelnde Umsorgung und lieblose Behandlung von Säuglingen und Kindern durch ihre primären Bezugspersonen, Eltern, da die hierdurch verursachten Störungen ein Leben lang fortbestehen und nur sehr eingeschränkt behandelbar sind. Ja, und der Begriff Hospitalismus, ihr könnt es euch denken, Hôpital, auf Französisch Krankenhaus, kommt eben ja vom Krankenhaus bzw. auch manchmal Waisenheim, denn da tritt dieses Syndrom oder dieses Phänomen typischerweise auf. Also ich zitiere nochmal von Medlexi, da habe ich auch unter Hospitalismus Folgendes gefunden. Als Symptome eines psychischen Hospitalismus können beispielsweise depressive Verstimmungen, stereotype Bewegungen wie etwa ein Wippen oder Schaukeln mit dem Oberkörper, das ist genau das, was er macht, oder Autoaggressionen, aggressive Handlungen gegen sich selbst auftreten. Wobei ich sagen muss, dass alles drei auch schon vorkam. Ja, also ich liefere hier in dieser Folge jetzt keine Zahlen, so und so viele Kinder werden schreien gelassen. Ich weiß gar nicht, ob es dafür Zahlen gibt, aber ich finde schon ein Kind, was schreien gelassen wird, ist ein Kind zu viel. Das ist meine Meinung. Und es gibt ja auch viele Alternativen, die man ausprobieren kann. Also klar, Alternativen. Man kann, glaube ich, schwierige Phasen nur durchstehen, aber dann kann man sich vielleicht versuchen abzuwechseln oder die Nachbarin um Hilfe fragen oder Freunde. Ich weiß, das ist schwer. Es ist auch nicht einfach, um Hilfe zu fragen. Und ich weiß, dass ich sehr privilegiert bin, um das zu sagen, weil ich eben nicht alleinerziehend bin und bei Alleinerziehenden ist es noch schwieriger, mal eine Pause zu machen. Aber mit Alternativen meine ich eben Dinge, die man ausprobiert. Ich möchte da einmal den Blog von Nele Hillebrand zitieren. Die listet da auch einige Sachen auf, wie zum Beispiel Federwiege oder eben Familienbett oder Stillen oder wie auch immer. Sachen, die man ausprobieren kann, um den Schlaf zu verbessern, also schon von Geburt an. Natürlich kann man jetzt nicht irgendwie irgendwann einfach anfangen zu stillen. Ihr wisst, was ich meine. Der Blog heißt Faminino und der Artikel Schlaftraining. Und da möchte ich euch einmal ihre Schlussfolgerung oder ihre Abschlussworte vorlesen. Ich bin der Meinung, dass es in den allermeisten Fällen gute Alternativen zu einem Schlaftraining gibt. Allerdings leide ich momentan nicht unter starkem Schlafmangel und der Babyjunge wacht zwar alle 60 bis 120 Minuten auf, schläft aber nach dem Stillen meist recht unkompliziert wieder ein. Da ich selber somit nicht direkt betroffen bin, steht es mir meiner Meinung nach nicht zu, über Eltern zu urteilen, die in einer anderen Situation sind und sich für ein Schlaftraining entscheiden. Schade finde ich es, wenn Eltern zu solchen Mitteln greifen, ohne vorher andere Möglichkeiten ausprobiert zu haben. Oder wenn dies geschieht, ohne dass die Eltern einen großen Leidensdruck verspüren, sondern einfach, um es sich bequemer zu machen. Letztendlich glaube ich tatsächlich nicht, dass ein sicher gebundenes Kind durch ein Schlaftraining nachhaltig geschädigt wird, wenn dieses so umsichtig wie möglich durchgeführt wird. Das bescheinigt ja auch quasi oben genannte Studie. Also sie hatte da eben eine Studie verlinkt. Es gibt ja, glaube ich, zwei oder drei Studien. Ich möchte jetzt nicht so genau darauf eingehen, aber wie gesagt, gibt es keine, die jetzt irgendwie konkret negativ Folgen beweisen, in Anführungsstrichen. Wir sollten aber stets abwägen, ob der Zweck tatsächlich die Mittel heiligt und immer bedenken, dass jede unserer Handlungen dem Kind ein bestimmtes Menschen- und Weltbild vermittelt. Abschließen möchte ich mit einem Zitat von Herbert Renz-Polster zum Thema Schlaftraining ja oder nein. Es geht bei diesen Fragen im Grunde nicht um irgendwelche Experimente oder sonstige Studien. Es geht um die Gestaltung von Beziehungen. Wie gesagt, wie wir miteinander leben wollen, das wollen und dürfen wir selbst entscheiden. Ja, und mein Vater hat dann auch noch so einige Schlagworte mir mitgegeben. Einmal hat er von dem Film erzählt, Die Hölle von Ueckermünde. Das ist eine Dokumentation vom Hessischen Rundfunk über die menschenunwürdigen Zustände in Psychiatrien in der Ex-DDR, eben in Ueckermünde. Ich habe euch diese Dokumentation auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Man kann da sich den ganzen Film anschauen über YouTube. Und Ueckermünde ist so ein Inbegriff dafür, dass eben Kinder nicht gut versorgt wurden. Zitat meines Vaters, die DDR hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und Deprivation ist auch wie eine Folter. Also keine emotionale Zuwendung zu bekommen ist wie Folter. Und darüber hinaus durften die Kinder eben in Ueckermünde auch nicht spielen, nicht kuscheln, haben ja gar keine Zuwendung bekommen. Und auch ein Stichwort, was mein Vater mir mitgegeben hat, sozusagen, das ist eine, ja, die schwerste Form von Hospitalismus, das ist das Kaspar-Hauser-Syndrom. Und zwar war Kaspar Hauser ein Nürnberger Findelkind, der in einem Keller gehalten wurde. Ist alles ein bisschen mysteriös. Ich habe versucht herauszufinden, warum zur Hölle er in einem Keller gehalten wurde. Ich glaube, da gab es irgendwie, also es ist schon über 200 Jahre her, und es gab irgendeinen Grund aus, das ist aus Erbfolggründen, also dass irgendwie dieses Kind versteckt werden musste oder irgendwie wegkommen musste sozusagen. Ich glaube, es wurde auch versucht, ihn umzubringen. Es wurde, hat, ich weiß nicht, also es ist ganz, ganz mysteriös. Wenn euch das interessiert, dann lest euch gerne mal den National Geographic-Artikel dazu durch. Habe ich euch auch verlinkt. Das geht jetzt hier zu weit. Aber das ist ja auch so ein ähnliches Phänomen wie bei den Wolfskindern, also Kindern, die nicht durch Erwachsene, sondern durch Tiere aufgezogen wurden. Und bei diesen Wolfskindern oder auch bei diesem Kaspar Hauser, bei dem Findelkind, wurde klar oder dadurch wurde auch den Menschen klar, sozusagen, welche große Bedeutung die Zuwendung in der Menschwerdung hat, um es in den Worten von meinem Vater zu formulieren. Und ja, mein Vater hat dann auch noch Adolf Portmann zitiert, nachdem ein Neugeborenes ja völlig unreif auf die Welt kommt und nur im sozialen Kontakt es spezifisch menschliche Funktionen wie zum Beispiel Sprache lernen kann. Denn das menschliche Gehirn kann nur durch soziale Interaktion ausreifen und nicht intrauterin, also noch in der Gebärmutter. Ich habe dazu auch noch einen super interessanten Artikel gefunden. Das geht jetzt alles zu weit, aber ich verlinke euch das trotzdem nochmal, weil ich es auch selber so super spannend finde. Der Artikel nennt sich Der Mensch, eine physiologische Frühgeburt, in dem es eben genau darum geht, dass der Mensch viel zu früh eigentlich auf die Welt kommt, also unfertig auf die Welt kommt. Und ja, es bedürfte ja eigentlich einer Schwangerschaft von 21 Monaten, damit die embryonale Entwicklung abgeschlossen ist. Und auch dann ist das Kind ja noch lange nicht überlebensfähig. Also ich hatte auch mal das Thema, jetzt nicht vor kurzem, aber schon länger her, habe ich mit meinem Vater darüber unterhalten, ab wann Kinder denn eigentlich ihr eigenes Überleben sichern könnten. Und er meinte, ich glaube, nicht vor 4 oder 5 Jahren. Also ich war echt erstaunt, ab wann Kinder erst auf die Idee kommen, sich dann selber Essen zu nehmen und zu trinken quasi, um zu überleben zum Beispiel. Und dazu gibt es ganz, ganz viele weitere Forschungsarbeiten, zum Beispiel auch von Martin Brühne. Das ist auch ein Freund von meinem Vater, den ich auch ganz gut kenne. Also auch ein Psychiater, der hat gemeinsam mit 2 anderen Wissenschaftlern, Hedda Ribbard und Wolf Schiefenhöfel, gemeinsam ein Buch geschrieben, das nennt sich Social Brain. Das ist eben genau das, dass die Menschen erst durch soziale Interaktion quasi gewisse Fähigkeiten erlernen. Also dass der Mensch eben im Gegensatz zu Tieren, die ja manchmal rauskommen und dann schon direkt laufen können. Ich muss da gerade an die Geburt von so einem, also ich habe mal so ein Video gesehen, wie eine Giraffe geboren wird und als sie rauskommt, dann direkt losläuft. Oder ich glaube auch Elefanten, aber die sind ja auch super lange im Bauch, ne? Ich glaube mindestens 2 Jahre. Auf jeden Fall sind wir Menschen ja noch lange nicht fertig. Also die meisten Babys fangen ja erst so mit 1 an zu laufen und Tiere können das ja eigentlich schon direkt nach der Geburt, um nur ein Beispiel zu nennen. Ja, und ich möchte noch einen Text mit euch teilen. Ich weiß, es sind hier viele Zitate, aber ich finde, ja, die Spezialisten zu dem Thema können das auch viel besser sagen als ich. Das war ein Feed-Beitrag von Katharina vom 14.01.2022. Verlinke ich euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und zwar ist auch allein das Bild schon so sehr ansprechend, finde ich. Also wunderschön illustriert und das heißt, also das steht auf dem Bild, also auf dem Feed-Post steht drauf, kein Kind kann schlafen lernen. Und in der Beschreibung, also wenn man dann auf die Caption geht, findet man einen Brief geschrieben von einem Baby. Also quasi, ja, es ist so ein Perspektivwechsel. Wie wäre es eben, wenn das Baby seine Gedanken aussprechen könnte? Und das finde ich auch sehr, ja, ist mir echt kalt den Rücken runtergelaufen, aber sehr einprägsam. Deswegen möchte ich euch das gerne einmal in Gänze vorlesen. Mama, Papa, ich habe Angst. Große Angst. Immer, wenn ich müde werde, geht es los. Oder wenn es dunkel ist. Ich bin dann alleine. Ihr seid nicht mehr da. Ich glaube, ich bin schlecht. Ich war mal gut, so wie ich war. Aber jetzt ist es vorbei. Ihr habt gesagt, ich muss schlafen lernen. Ihr habt gesagt, es wird Zeit. Wir haben alle zusammen geweint. Ich wollte bei euch bleiben. Meine Arme habe ich zu euch gestreckt. Ihr habt traurig geguckt. Aber ihr seid gegangen. Ich habe euch gerufen, ganz laut, solange ich konnte. Dann wurde ich müde. Die Tränen waren leer. Meine Brust hat schnell geklopft. Mir war komisch im Kopf. Ihr seid nie mehr zurückgekommen. Ihr habt mich nie wieder in euer Bett geholt. Ich habe nie mehr auf eurem Arm geschlafen. Jetzt schaue ich in die Dunkelheit. Das Dunkle geht nicht weg. Also stelle ich mir vor, ich bin weg. Ich glaube, liebe Mama, lieber Papa, ich habe es jetzt verstanden. Ich werde ein liebes Kind sein. Ich werde euch nicht mehr rufen. Auch nicht mehr stören. Es ist besser, wenn ich euch nicht rufe. Wenn ich still bin, weil ihr nicht zu mir kommen werdet. Ich möchte wieder gut werden. Ihr sollt froh mit mir sein. Wenn ihr froh seid, können wir wieder glücklich werden. Meine Angst bewahre ich im Herzen auf. Ich verschließe sie, damit ich nicht schlecht werde. Ich habe Angst, aber ich habe euch lieb. Neben der Färber-Methode oder Schreinlass-Methode, die ich jetzt vorhin schon ausführlich angesprochen habe, gibt es auch noch alle möglichen Abschwächungen davon oder nicht ganz so furchtbaren Ansätzen. Aber auch da, muss ich sagen, springen bei mir direkt alle Alarmglocken an. Zum Beispiel hat eine Freundin, dessen Kind genauso alt ist wie meine 2. Tochter, also unsere Kinder sind fast gleichzeitig geboren, mir von einem Buch erzählt, was ihr eine Freundin empfohlen hatte. Damals waren unsere beiden Kinder 1,5 Monate alt. Und das Buch heißt Au dodo les petits, also ab ins Bett, ihr Kinder. Au dodo, also dodo ist ja Haier quasi, also ne, ab in die Haier. Und das Buch wurde ins Französische übersetzt, ist eigentlich ursprünglich von der Schwedin Anna Wahlgren geschrieben, die selber Mutter von 9 Kindern war. Es gibt mehrere Werke von ihr, einmal eben dieses, was ich gerade erwähnt habe, ab ins Bett, Kinder. Und dann gibt es auch noch eine Anleitung, so eine Art Bedienungsanleitung für Säuglinge, die man übrigens auch als gesamte Datei online als PDF findet, auf Französisch von Sarah Bousseneau, Le Modèle Standard ou comment s'occuper d'un nourrisson, also wie man sich um einen Säugling kümmert. Ich verlinke euch das jetzt nicht. Wenn ihr das suchen wollt, dann macht das selber, wenn ihr euch das reinziehen wollt. Steht also nicht in der Folgenbeschreibung. Die Freundin meiner Freundin hat dann auch einen Blog empfohlen, Quotidien Magique. Da wird das Buch auch als, oder das, die Strategie als Méthode Bienveillante kategorisiert, also als bedürfnisorientierte Methode. Und da steht auch, dass man die Methode bitte nicht für Kinder unter 4 Monaten anwenden sollte, eher aber für Kinder zwischen 5 und 6 Monaten. Und man sollte auf jeden Fall auch, ja, die, also damit, also y adhérer, also man sollte auf jeden Fall überzeugt davon sein, dass man das Beste für sein Kind tut, denn wenn man das nicht glaubt, dann wird es schwer sein, die ersten 2 Nächte, wo das Kind fast gar nicht schläft, durchzuhalten, bevor man dann die Sache gewonnen hat, avant que ce sera gagné. Und damit das keine traumatische Erfahrung wird, sollte man diese Kur, so wird das genannt, la cure, ja, anwenden, wenn man eben, ja, selber davon überzeugt ist. Ganz ehrlich, für mich ist das Gehirnwäsche. Das habe ich meiner Freundin auch gesagt. Also ich habe ihr gesagt, dass ich nichts davon halte und dass ich, egal welche Methode, wo das Kind nicht hochgehoben werden darf, komisch finde, weil du weißt ja nicht, ob das Kind einfach nur rübsen muss oder gerade einen Furz quersitzen hat oder, ne, irgendwas, was du schnell beheben könntest, indem du es einfach auf den Arm nimmst, wo ich mir so denke, mein Gott, warum darfst du das Kind nicht hochheben? Und auf diesem Blog, also diesen Blog macht eine Emilie, da ist auch ein Video, das wurde meiner Freundin auch empfohlen, sich erstmal anzuschauen, da stellt sie das Buch vor, das ist eine ganz gute Zusammenfassung von dem Buch, Au dodo, les petits, und diese Emilie beschreibt dann, also gibt dann quasi selber einen Erfahrungsbericht und sagt, dass ihr damals 6 Monate altes Baby 3-mal in jede Nacht aufgewacht ist und dass sie halt Angst davor hatte, dass sie selber irgendwann ein Zombie würde sozusagen oder dass sie am Stock gehen würde, wenn es so weitergeht. Ehrlich gesagt hört sich aber für mich das jetzt auch nicht so an, als hätte sie einen krassen Leidensdruck gehabt, sondern das war eher so, also sie schreibt sogar, dass wenn sie früher auf diese Methode aufmerksam geworden wäre, hätte sie das auch schon viel früher gemacht. Viel früher, das Kind war wie gesagt 6 Monate alt. Und sie schreibt eben, dass sie ja wie Chauve-Souris unterwegs waren, also wie Fledermäuse quasi, sie und ihr Mann, und dann haben sie eben diese Kur gemacht und 7 Tage später hat ihr Sohn 10 bis 12 Stunden am Stück geschlafen und sie betont, dass er das aber gerne gemacht hat. Avec plaisir, also kein Zwang. Die Eltern wurden wieder zu Personen. Also sie schreibt, on est redevenu des personnes, also en forme et souriant, also wieder fit und lächelnd. Und es handelt sich, wie gesagt, nicht da um die klassische Schlaftherapie oder die Schreitherapie oder 5-10-15 auch oft in Frankreich genannt, wo man das Kind erst 5 Minuten schreien lässt, dann 10 Minuten, dann 15 Minuten. Aber trotzdem geht es ja irgendwie um ein Conditionnement und ich finde es irgendwie schwierig, Kinder so zu behandeln wie Tiere, denen du einen Rhythmus aufzwingst. Und übrigens auch was man sehr oft in Frankreich hört und was man ja auch zum Beispiel bei der Eingewöhnung hört, ne? Also bleib bloß nicht da, sonst könnte das Kind glauben, die Vorschule sei ein Ort, der nicht sicher ist oder wo das Kind sich nicht alleine wohlfühlt. Oder hebt das Kind bloß nicht raus aus seinem Bett, damit es nicht denken könnte, dass sein Bett nicht sicher ist. Also das wird auch wieder sehr stark verkauft in dieser Methode, was ich schwierig finde. Und bedürfnisorientiert ist es deswegen, weil man irgendwie noch ein Kuscheltier da lassen soll oder irgendeinen anderen tröstenden Gegenstand. Und ja, auch das ist schwierig. Also ich habe einen Artikel gefunden, der das sehr gut wiedergibt, was alles an dieser Methode schwierig ist, den verlinke ich euch gerne in der Folgenbeschreibung. Und zwar ist die Kritik an dem Buch Au dodo les petits auf der Seite ovio.org. Also wenn ihr da mal draufklickt, dann lest ihr das, was ich jetzt quasi gerade so ein bisschen wiedergebe. Und zwar steht hier auch zum Beispiel il, also le bébé, et dans la perception, il perçoit leur empathie, also die Empathie der Eltern, leur stress ou leur indifférence. Il perçoit notamment la chaleur de leur corps. Comme dans toute situation, il n'y a pas une seule réponse possible. Et c'est peut-être dans la perception, justement, que l'adulte retrouvera sa capacité innée à apporter la réponse adéquate aux besoins de chacun. Also, das Baby ist in der Wahrnehmung. Es nimmt das Einfühlungsvermögen, den Stress oder die Gleichgültigkeit der Eltern wahr. Es nimmt die Wärme, die Körperwärme wahr. Und vielleicht findet der Erwachsene ja quasi gerade die Lösung auf das Problem, wenn er das Baby in dieser Situation, wo es schreit, sieht. Also dass es geht eben darum, dass die richtige Antwort auf die Bedürfnisse vielleicht festgestellt wird, wenn der Erwachsene sein Kind vor sich hat. L'acclimatation soudaine de l'enfant qui, après avoir pleuré régulièrement pendant 2 ou 3 nuits, s'adapte totalement au système, le surplus de sommeil. Plusieurs articles mettent en avant que les enfants deviennent de gros dormeurs, y compris en journée, ou encore les fièvres décrites par une maman et a priori par l'auteur du livre elle-même nous questionnent, voire nous alertent. Also die plötzliche Umgewöhnung bzw. Anpassung des Kindes, das sich nach 2 oder 3 Nächten, in denen es regelmäßig geweint hat, vollständig an das System anpasst, zu viel Schlaf, also mehrere Artikel weisen darauf hin, dass die Kinder sogar tagsüber zu guten Schläfern werden oder zu Langschläfern werden. Oder auch Fieber, das von der Mutter, also eben von dieser Emilie auf dem Blog und auch von der Autorin des Buches, also auch von Anna Wahlgren, selbst beschrieben wird, werfen Fragen auf und lassen uns hellhörig werden. Il s'agit d'éduquer l'enfant à ne pas déranger le sommeil des parents, à être sage, cela au détriment de ses besoins, sécurité, attachement, nourricier aussi d'ailleurs. Et de plus, en devant ne pas montrer à ses parents que cela ne va pas. Le problème du manque de sommeil des parents, ou le fait qu'il puisse être difficile pour eux de trouver de l'intimité, sont considérés comme étant de la responsabilité de l'enfant. Also, da steht, das Kind soll dazu erzogen werden, den Schlaf der Eltern nicht zu stören, brav zu sein, être sage, ist ja eh so ein Riesenthema in Frankreich, immer mit diesem blöden Sage, ich kann es nicht mehr hören. Und zwar auf Kosten der eigenen Bedürfnisse, also der Bedürfnisse des Kindes. Sicherheit, Bindung, übrigens auch Ernährung. Also auch, manchmal hat es ja vielleicht auch Durst, ne? Man weiß ja nicht, wenn man nicht hingeht und das Kind schreien lässt, dann weiß man ja nicht, ob es vielleicht auch einfach nur Durst hatte. Und außerdem zeigt das Kind vordergründig den Eltern nicht, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das Problem des Schlafmangels der Eltern oder die Tatsache, dass es für sie schwierig sein kann, Intimität zu finden oder wieder Intimität zuzulassen, wird als Verantwortung des Kindes gesehen. Ja, an sich ist es ja nicht schlecht, sich zu informieren. Ich finde es nur gefährlich, dass wenn du eingibst, Babyschlaf oder so auf Französisch, dann findest du halt super schnell solche Methoden. Und wenn man Schlafmangel hat und sowieso Erstlingsmama, sag ich mal, oder überhaupt irgendwie nicht weiß, ob das jetzt normal ist, ob das Kind irgendwie 3 oder 10 Mal die Nacht aufwacht, dann ist man halt auch schnell dazu verleitet, zu solchen Methoden zu greifen. Und das finde ich mehr als schwierig. Und ich sage ja jetzt auch nicht, dass ihr euch nicht informieren sollt. Ich kriege auch manchmal Tipps von Freunden, wo ich mir denke, ganz interessant, habe ich vorher noch nie gehört. Zum Beispiel hat meine Freundin mal von diesem Train de Sommeil erzählt, also von einem Schlafzug. Und wenn man nicht rechtzeitig aufspringt auf den Zug, dann hat man den Moment verpasst. Und dann kannst du eigentlich einen Schlafzyklus später oder eine Dreiviertelstunde später wieder von vorne anfangen. Und das ist mir dann erstmal aufgefallen, weil ich habe manchmal wirklich den Moment verpasst und die Müdigkeitszeichen nicht direkt so ernst genommen oder dann noch zu viel Zeit verstreichen lassen, bis wir dann wirklich alle im Bett lagen. Also wenn zum Beispiel Emily sich schon angefangen hat, die Augen zu reiben, dass man dann halt wirklich direkt hochgeht auch und sofort Zähne putzen, Schlafanzug an und ab ins Bett und dann nicht noch 10 Geschichten vorlesen, sondern maximal 2. Katharina hat in dem Interview gesagt, oder immer wieder die gleiche, wenn das dann ja so monoton ist, dass es eben langweilig wird und man dann dabei einschläft. Das hat mein Papa übrigens früher auch immer gemacht. Das fand ich auch mal sehr angenehm, wenn es dann so, ja, so ganz monoton wurde und dann wird man halt immer müder und schläft dabei ein. Aber wenn es dann halt nicht funktioniert, wenn man nicht auf den Schlafzug aufgesprungen ist und den Moment verpasst hat, dann hat man halt, also das finde ich in Frankreich ist sowieso sehr präsent, so dieses Gefühl, dass man selber dafür schuld, also daran schuld ist, dass das Kind nicht schläft. Also es wird selten in die Akzeptanz gegangen, ja, Kinder schlafen halt schlecht, wenn sie klein sind, sondern es ist halt, es wird einem irgendwie ständig das Gefühl vermittelt, als könnte man selber was daran ändern. Und klar gibt es Sachen, die man wissen kann, also ich finde es auch spannend, eben bei Katharina auf dem Account lerne ich ganz viel auch, dass man irgendwie dafür sorgen kann, dass man Schlafzyklen gut verbindet, zum Beispiel sowas. Das ist ja auch nützliches Babyschlafwissen, dass wenn man jetzt irgendwie gerade im Park ist und das Kind im Kinderwagen schläft, dass man dann irgendwie, dass es immer noch, dass der Kinderwagen immer noch rollt, wenn es kurz aufwacht und dann in den nächsten Schlafzyklus übergeht, so, ne? Also gab's auch mal so ein lustiges Reel bei Instagram, du schläfst im Kinderwagen ein und wachst im Lidl wieder auf oder so ähnlich. Also ist ja auch komisch, ne? Die Kinder, du machst halt alles mit den Kindern, aber die, ils subissent, also die machen das halt einfach mit, weil die Erwachsenen das so entscheiden. Die haben sich ja jetzt nicht entschieden, dass sie da oder da schlafen. Aber gerade schlafen, finde ich, ist halt auch so ein extremes sich fallen lassen können. Also ich finde es auch überhaupt nicht einfach, das Thema. Also auch für mich nicht. Ich könnte jetzt niemals irgendwie irgendwo schlafen einfach so. Und es war auch spannend. Ich hatte in der Kita von Laila einen Termin mit einer Psychologin. Also da gibt es eine Kita-Psychologin. Und die hatte, also da waren auch Eltern, die ihre Fragen stellen konnten. Und da war eine Mama, die sich Sorgen gemacht hat, weil ihr Kind in der Kita nicht schläft. Dabei schläft es zu Hause eigentlich 3 Stunden tagsüber. Also der ist 1,5, der Kleine. Und dann meinte die Psychologin, dass das halt einfach nicht das Wichtigste ist sozusagen. Also, dass Kinder erstmal emotional sich sicher fühlen müssen. Also sie hat dann so eine Pyramide beschrieben. Ich glaube, es gibt irgendeinen professionellen Begriff für diese Pyramide. Ich habe es jetzt wieder vergessen, aber auf jeden Fall fand ich das total spannend, weil ich hätte jetzt so gedacht, dass erstmal irgendwie so die Grundbedürfnisse wie Trinken, Essen, Schlafen gestillt sein müssen, damit das Kind spielen kann. Dabei ist es so, dass das, also wenn man jetzt die Pyramide anschaut, hat sie uns unten auf dem Balken quasi erklärt, muss es sich erstmal sicher fühlen. Dann ist erst der zweite Balken sozusagen oder die zweite Stufe ist Spielen und dann erst kommt sowas wie Essen und Trinken und Schlafen. Also fand ich auch total spannend, weil ich wusste das einfach nicht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich die ganze Zeit immer nur deutsche Accounts hier empfehle, ich kann euch auch noch den französischen Account Ododo Bébé, also ab ins Bett, ab in die Haya Baby, empfehlen. Da hatte die Frau, die das macht, mal einen ganz tollen Beitrag geschrieben. Der ist vom 9.12., verlinke ich euch auch nochmal, vom 9.12.2022, von letztem Jahr. Tu n'as pas à apprendre à ton bébé comment dormir. Also du musst deinem Kind nicht beibringen, wie es schlafen muss. Und es fängt an mit, ich weiß, du hörst vieles über Babyschlaf. Und die Fragen, die die am häufigsten bekommt, also sie als Schlafcoach, sind, wie kann ich meinem Baby beibringen zu schlafen? Wie kann man dem Baby beibringen, Schlafzyklen zu verbinden? Wie kann man dem Baby beibringen, alleine einzuschlafen? Welcher immenser Druck auf den Schultern von uns Eltern? Und dann erklärt sie vier Dinge. Einmal, dass Babyschlaf nicht erlernbar ist. Also es ist keine Kompetenz, die es zu erreichen gilt oder die es zu erlernen gilt, sondern eine biologische Funktion. Dann sagt sie auch, dass schlechte Gewohnheiten, die mauvaise habitude, sowas wie an der Brust einschlafen oder im Arm oder wippend oder mit Hilfe von anderen, auch eigentlich die Norm ist. Also c'est la norme biologique, schreibt sie. Und dass nächtliches Aufwachen normal und gesund ist und das Baby vor plötzlichem Kindstod schützt und auch dafür sorgt, dass es eben, also sie schreibt, de signaler un inconfort et te signaler ses besoins. Also dass es eben zeigt, wenn es sich unwohl fühlt oder auch, was es eben braucht. Und viertens schreibt sie, unsere Babys binden sich über die Sinne, also sie müssen uns sehen, hören, anfassen, riechen und stillen und cododo, also auf Englisch heißt es ja co-sleeping, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, also wenn man quasi, ja, das Baby im Beistellbett neben sich schlafen lässt, das wird auch befürwortet. Da ist sie aber leider nicht in Frankreich die Norm, also auch ein Lit cododo wird manchmal schon so ein bisschen skeptisch angeschaut und wenn ich sage, also ich sage niemandem, dass das Lit cododo, was wir haben ja auch ein Beistellbett, aber da lag leider noch nie drin. Das erzähle ich natürlich niemandem. Also die lag da schon mal für einen Tagesschlaf drin, wenn ich sie dann da abgelegt habe. Da bleibt sie mittlerweile auch drin. Das wäre vor kurzem noch undenkbar gewesen. Aber nachts kann ich die da abends nicht reinlegen. Also die würde da halt nicht bleiben. Die würde halt dann, ich weiß nicht nach wie lange, aber auf jeden Fall nach einer Zeit weinen und da wieder raus wollen. Oder vielleicht denke ich auch nur, dass sie da raus will, damit ich sie in unser Elternbett lege und wir da aneinander gekuschelt schlafen. Also ja, Jérôme sagt manchmal, tes enfants sont tes doudous. Also meine Kinder sind meine Kuscheltiere, weil ich mich immer so an die Rand kuschel. Aber ich finde, es gibt auch nichts Süßeres. Also ich genieße das ehrlich gesagt auch, cododo mit meinen Kindern im Elternbett zu machen. Es gibt viele Ratgeber. Ich hatte auch so ein paar gelesen in der Schwangerschaft von Emily, als sie noch Zeit hatte zu lesen. Beim zweiten Kind liest man ja da nicht mehr. Nein, Spaß. Da guckt man dann nur noch bei Instagram sich irgendwelche Stories an von Schlafcoaches. Aber zum Beispiel hatte ich das Buch Kinder verstehen in der Schwangerschaft gelesen von Renz Polster. Den hatte ich vorhin ja auch schon einmal zitiert. Und da geht es auch darum, dass wir eigentlich Steinzeitbabys haben, aber in einer modernen Welt. Und das hatte Katharina, schon wieder Katharina, die ich jetzt zitiere, aber das hatte sie neulich auch in einem Feedbeitrag gepostet, also am 22.10. Der Post heißt, es reicht jetzt, verwerfliche Tipps. Und da hatte sie auch geschrieben, würdet ihr denn das Kind irgendwo in der Natur, wenn wir jetzt keine Häuser hätten, ablegen? Wir würden es wahrscheinlich nicht fertig bringen. Wir würden das Kind bei uns lassen. Wir würden das Kind bei und an uns schlafen lassen. Und ja, ich hatte auch das Buch von Nicola Schmidt artgerecht gelesen. Die hat auch einen ganz tollen Instagram-Account. Da könnt ihr auch mal schauen, wenn ihr auf Infosuche seid. Da gibt es also auch ganz viele Infos zum Thema Babyschlaf, zum Beispiel im Beitrag vom 17.10.2022 gibt es auch nochmal so eine gute Übersichtsgrafik, wie das Baby denn nachts sicher schläft. Und einen letzten Beitrag noch, den ich vorlesen möchte, weil er mich auch sehr abgeholt hat, als ich ihn gelesen habe. Der kritisiert auch nochmal so unseren verschobenen Blick auf das Problem, weil ganz oft wird ja auch gerade in Frankreich, was ich ja auch schon vorhin angesprochen habe, das Baby dafür verantwortlich gemacht, wenn die Eltern zum Beispiel fehlende Intimität haben oder mal auf gut Deutsch gesagt nicht mehr Sex haben können, weil das Baby halt im Bett liegt. Also ich finde, das ist so ein bisschen, das wird ja wie dem Baby fast vorgeworfen, als könnte man auch nur im Bett und nachts Sex haben. Aber egal, das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist ja der Babyschlaf eigentlich nur so die Spitze des Eisbergs und wäre vielleicht gar nicht so schlimm, wenn bestimmte andere Dinge wie das Dorf, was es braucht angeblich, um ein Kind zu erziehen, wenn es das gäbe in unserer modernen Welt, ist es halt gar nicht mehr so einfach und wenn eben nicht so ein großer Druck auf uns lasten würde. Und da gibt es einen ganz tollen Beitrag eben von Ododo BB vom 21.11.2022. Ich hatte mir den abgespeichert, dachte, wenn ich irgendwann mal eine Folge zum Thema Babyschlaf mache, dann lese ich den vor. Deswegen möchte ich, auch wenn ich jetzt schon einiges vorgelesen habe, möchte ich das trotzdem noch vorlesen. Und zwar schreibt sie, je suis épuisée, also erstmal steht quasi auf dem Hauptbeitrag, je ne suis pas épuisée parce que mon bébé ne fait pas ses nuits. Also faire ses nuits ist ja auch so dieser Inbegriff in Frankreich. Est-ce que ton bébé fait sa nuit, schläft dein Baby schon durch. Also faire sa nuit, wörtlich übersetzt seine Nacht machen, die ganze Nacht machen, heißt eben das, also durchschlafen. Und sie schreibt eben, je ne suis pas épuisé, also ich bin nicht erschöpft, parce que mon bébé ne fait pas ses nuits, weil mein Baby nicht durchschläft, sondern, und dann kommen eben diese ganzen Slides, die ich einmal vorlesen möchte, je suis épuisé, parce que je dois reprendre le travail, alors que mon bébé a encore tellement besoin de moi et moi de lui. Also ich bin erschöpft, weil ich wieder arbeiten muss, obwohl mein Baby mich noch so sehr braucht und ich es. Also das spielt darauf an, dass es eben nur kurz, also nach diesem Mutterschutz, es ja zumindest keine gut bezahlte Elternzeit gibt und dass ganz viele Mütter verpflichtet sind oder sich verpflichtet fühlen oder es wirklich dann auch existenzielle Probleme mit sich bringt, wenn sie eben nicht nach 2,5 Monaten, also der Mutterschutz geht eben 10 Wochen noch nach der Geburt des Kindes, wieder arbeiten. Je suis épuisée parce que personne ne m'a expliqué ce à quoi le sommeil normal, in Anführungsstrichen, also sommeil normal in Anführungsstrichen, dans nouveau-né pouvait ressembler. Also ich bin erschöpft, weil mir niemand erklärt hat, wie der in Anführungsstrichen normale Schlaf eines Neugeborenen aussehen könnte. Je suis épuisée parce que je dois assurer comme mère, épouse, femme au foyer, amie, employée ou chef d'entreprise et tout gérer avec le sourire. Also ich bin erschöpft, weil ich als Mutter, Ehefrau, Hausfrau, Freundin, Angestellte oder Geschäftsführerin alles und das auch noch mit einem Lächeln auf den Lippen bewältigen muss. Je suis épuisée parce que je sens dans mes tripes que mon bébé a une douleur ou un inconfort, mais que tout le monde me dit que je m'inquiète pour rien. Also, weil ich spüre, dass mein Baby Schmerzen hat oder sich unwohl fühlt, aber mir alle sagen, dass ich mir umsonst Sorgen mache. Da musste ich auch nochmal dran denken, wie Emily mit 4 Monaten eine Nierenbeckenentzündung hatte und mir alle gesagt haben, ich übertreibe und gerade mein Onkel, der Pädiater ist, also Kinderarzt, der hatte auch nochmal zu mir gesagt, ja, gerade Mütter von ersten Kindern machen sich viel zu viele Gedanken, aber man merkt einfach, wenn es dem Kind nicht gut geht. Und ich hätte da schon viel früher auf mich selbst hören müssen oder mehr meinem Bauchgefühl trauen sollen und hätte schon 3 Tage vorher zum Arzt gehen sollen, bevor wir dann eine Woche im Krankenhaus verbracht haben, weil ich ganz genau wusste, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und man weiß das manchmal einfach. Also, wenn ihr jetzt gerade in so einer Situation seid, vertraut euch. Ihr merkt schon, was euer Kind braucht. Und auch wenn ihr nicht wisst, warum euer Kind ständig wach ist, dann ist es halt so. Es ist halt einfach gerade scheiße, aber es wird auch wieder besser. Ja, weiter im Text, warum die Person wirklich erschöpft ist, also nicht, weil ihr Baby nicht schläft, sondern parce que je me sens seule, sans village et sans relais pour prendre soin de moi, de ma santé mentale et de mon bébé. Also weil ich mich alleine fühle, ohne Dorf und ohne Relais, sans Relais, also wenn niemand quasi, ja, übernimmt, wenn man nicht abgeben kann mal, um mich zu kümmern, meine mentale Gesundheit und um mich um mein Baby zu kümmern. Parce que j'ai le sentiment que tous les conseils de mon entourage sont à l'opposé de la personne que j'ai vraiment envie d'être. Also weil ich das Gefühl habe, dass alle Ratschläge meines Umfelds das Gegenteil von der Person sind, die ich sein möchte. Parce que j'ai souvent la sensation de devoir convaincre mon entourage et même mon partenaire sur mes choix parentaux. Weil ich oft das Gefühl habe, dass ich mein Umfeld und sogar meinen Partner von den Entscheidungen, die ich als Eltern treffe, überzeugen muss. Parce que on me demande que mon bébé sache s'endormir tout seul pour pouvoir être regardé à la crèche ou chez l'assistante maternelle. Weil man von mir verlangt, dass mein Baby selbstständig, alleine, autonom ist auch immer so ein Wort, ne? Ich hasse es. Autonomie, die den Podcast schon länger hören, weiß, dass ich damit ein Problem habe, mit dieser fucking Autonomie, die ständig von Babys und Kleinkindern verlangt wird. Also das Baby soll autonom sein, damit es betreut werden kann, eben von der Tagesmutter oder in der Kita. Und das war auch sowas, ne? In der Kita von Laila wurde ich auch gefragt, ja, wie machst du das, wie machen wir das denn dann? Weil normalerweise schläft Laila ja immer nur an der Brust ein und das war jetzt echt so eine, ja, ich hatte echt so ein bisschen Angst davor, wie wird das dann, wenn die dann ohne Brust einschlafen muss? Aber ich wusste auch gleichzeitig, dass Babys sich ja auch schnell anpassen oder auch Kleinkinder. Die können das ja unterscheiden, hier ist jetzt Mama nicht und hier gibt es halt keine Brust, hier kann sie nicht an der Brust einschlafen und es hat auch sehr gut so geklappt, erstaunlich gut sogar. Aber ja, um den Text noch fertig vorzulesen. Oui, tout ça m'épuise. Ja, all das erschöpft mich. Also sie erklärt dann eben, dass es keine schnelle Lösung gibt, dass die Babys das Schlafverhalten nicht verändert haben, aber dass wir Menschen uns verändert haben in unserer modernen Gesellschaft. Also wir glauben zwar, dass Babyschlaf das Problem ist, aber dabei ist eigentlich das alles das Problem, was sie aufgezählt hat. Also finde ich sehr zutreffend. Ich kam mir da auf jeden Fall sehr abgeholt vor. So, und abschließend möchte ich noch sagen, was genau lässt uns denn eigentlich die Gesellschaft glauben, was die Norm ist? Also was ist denn jetzt eigentlich die Norm? Ja, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass ganz viel irgendwie so den Eltern hingeschoben wird. Also dass, ja, ich stelle fest, dass wenn ein Kind etwas noch nicht kann oder nicht kann, einfach weil es noch nicht die Gehirnreife dazu hat, dann ist das manchmal, wird es trotzdem so dargestellt wie so eine Erziehungsaufgabe. Also es ist einfach nur Erziehungssache und die Eltern sind daran schuld, in Anführungsstrichen, dass es halt noch nicht klappt. Und auch beim Thema Schlaf ist das so. Also wie oft wurde mir schon gesagt, ich muss das Kind einfach hinlegen, ich muss es einfach schreien lassen, ich muss es, wenn das Kind seine Ruhe haben will und auch ich meine Ruhe haben will, dann, ne, bin ich dafür verantwortlich, dass es seine Ruhe hat. Auch neulich hatte ich mit einer Bekannten das Thema und die meinte dann auch, du bist ja auch dafür verantwortlich, dass das Kind zu einer bestimmten Zeit im Bett liegt. Also man muss bestimmte Regeln treffen oder man muss bestimmte Regeln machen als Eltern. Aber ich denke mir, das ist so individuell, das ist so, ja, vergleichbar mit dem intuitiven Stillen, also allaitement à la demande, ist auch sowas, was so ein bisschen skeptisch gesehen wird in Frankreich, weil viele sich eben auch noch an diesen 4-Stunden-Rhythmus zum Beispiel halten, was ja in Deutschland schon längst nicht mehr so beigebracht wird, was aber auch im Krankenhaus zum Beispiel bei Emily noch mir gesagt wurde, ne? Also das ist ja auch erst 3 Jahre her und ich glaube, das wird auch heute noch so vermittelt, also dass man eben nicht à la demande stillt, sondern dass man alle 4 Stunden guckt, ob das Kind jetzt Durst hat. Und ich denke mir so, das ist aber ja kein Roboter oder kein Haustier, dem man dann morgens, mittags und abends was zu trinken und essen hinstellt, sondern es ist halt ein Mensch. Und ja, ich vergleiche das jetzt wieder mit dem Essen, weil, oder mit dem Trinken, weil da, das ist noch was man eher so abhaken kann als mit dem Schlafen, wofür man ja da nicht nur alleine verantwortlich ist, sondern du kannst es halt nicht so doll beeinflussen, sag ich mal, wie eben, also Schlaf kannst du nicht so doll beeinflussen wie Essen. Ich wurde zum Beispiel bei der 1-Monats-Untersuchung bei Laila gefragt, wie oft die jetzt ankommt, wie oft die an der Brust trinkt. Und ich habe der Ärztin gesagt, keine Ahnung, weil ich wollte mich auch nicht auf dieses, ich wollte mich da gar nicht drauf einlassen, dass ich jetzt sage, 5-mal jede Nacht oder so. Und ich denke mir auch so, bei Erwachsenen ist es ja auch nicht so, dass da jemand sagt, oh, du hast jetzt aber 3 Gläser Wasser in 2 Stunden getrunken, das ist viel zu viel. Das ist doch, also manchmal hat man halt mehr Durst, manchmal hat man weniger Durst und da bei Erwachsenen hinterfragt man das nicht, aber bei Kindern hinterfragt man das immer. Ja, und ich hatte ja auch schon zum Beispiel in dem Interview bei der Deine Mutter Podcast, hatte ich das auch gesagt, dass die Häuser in Frankreich oft so geschnitten sind, dass unten das Chambre parentale ist, also das Elternschlafzimmer und dann oben die Kinderzimmer. Die Kinder schlafen also in der Regel eigentlich in einer anderen Etage oder zumindest auf jeden Fall im anderen Zimmer. Und es gilt schon so dieser gesellschaftliche Konsens, dass die Eltern nicht im Elternbett schlafen sollen. Ich hatte mal aus einem Bücherschrank hier bei uns in der Nähe ein Buch mitgenommen, das heißt Précis de Puriculture à l'usage des nouveaux parents. Also es ist auch so ein, ja, so ein Ratgeber, ihr merkt, ich liebe Ratgeber. Das Buch ist schon von 2002, aber ich glaube, es ist nicht so überholt und veraltet. Da gibt es auch so ein Kapitel zum Thema Schlaf mit Fragen und Antworten und da möchte ich euch einmal eine Frage vorlesen, weil ich das sehr lustig fand, also lustig in Anführungsstrichen. Die Frage heißt, pouvons-nous l'installer, also le bébé, l'installer dans notre chambre, also dürfen wir das Kind mit in unser Elternschlafzimmer nehmen? Und die Antwort lautet, non, nein, l'installer définitivement non, also das Kind dauerhaft ins Elternschlafzimmer legen, nein. Votre chambre vous appartient, elle est le lieu privé de votre intimité que votre enfant devra au fil des mois apprendre à respecter. Also, ihr Zimmer gehört Ihnen. Es ist der private Ort Ihrer Intimsphäre, den Ihr Kind im Laufe der Monate respektieren lernen muss. Mais vous pouvez y mettre son berceau provisoirement. Sie können die Wiege des Babys, vorübergehend im Elternschlafzimmer aufstellen. Das ist ja nett, dass die ihnen das erlauben. Au début, en effet, être près de ses parents va le rassurer. Aha, immerhin, ne? Also am Anfang ist das vielleicht sogar eine Beruhigung, wenn das Baby in der Nähe seiner Eltern ist. Cette situation est également profitable pour vous. Tant qu'il tète la nuit, il est plus pratique d'avoir votre enfant tout près, sans être obligé de vous lever pour aller le voir dans sa chambre. Cela peut également vous rassurer de savoir qu'en cas de problème, vous êtes alerté immédiatement par cette proximité. Ainsi, vous dormirez dans un sommeil plus apaisé. Also, auch für sie kann es von Vorteil sein, ihr Kind im eigenen Zimmer zu haben. Solange ihr Kind nachts gestillt wird, ist es nämlich praktischer, ihr Kind in der Nähe zu haben, ohne dass sie dafür aufstehen müssen, ohne dafür extra in sein Zimmer gehen zu müssen. Es kann auch beruhigend für sie sein, also für sie als Eltern, wenn sie wissen, dass sie bei Problemen sofort alarmiert werden, dadurch, dass sie in der Nähe sind. So schlafen auch sie ruhiger. Das finde ich auch immer witzig, wie wichtig der Schlaf der Eltern ist. Also das ist echt immer Direkt beim Babyschlaf geht es irgendwie auch immer um den Elternschlaf in Frankreich. In Deutschland erlebe ich das nicht so, dass es irgendwie immer egal, wie es der Mutter geht, was ich auch schwierig finde. Also der Mutter jetzt mal extrem gesagt, natürlich auch dem Vater, aber gerade wenn die Frau stillt und in Deutschland stillen ja doch einige, dann ist das Kind irgendwie ja die ganze Zeit gefühlt an der Mutter dran, in den ersten Tagen und Wochen. Und im Krankenhaus ist das auch so ein Thema. Also mir wurde ja auch, oder ich habe nach 3 Tagen war ich einfach so fertig, dass ich überhaupt, also ich konnte gar nicht schlafen. Ich hatte ja auch schon, dadurch, dass ich ja 48 Stunden in den Wehen lag bei Emily, war ich einfach quasi 5 Tage schlaflos und bin schon in Ohnmacht gefallen, einfach vor Erschöpfung. Und da wurde mir dann eine Schlaftablette gegeben. Und da war es aber auch so zum Beispiel, dass dann einfach Emily Prämilch bekommen hat. Dabei wussten die ja auch, dass ich stille und stillen möchte auch. Und ja, das ist auch sowas. Also ich finde, man ist halt einfach so unglaublich verletzlich und es werden Dinge gemacht im Krankenhaus, die ich jetzt mit dem, also im Rückblick auch nicht mehr so toll finde und die ja auch dann dafür gesorgt haben, dass ich auf gar keinen Fall nochmal ins Krankenhaus wollte bei der 2. Geburt. Und ja, solche Geschichten hört man eigentlich von allen, ne? Also ich kenne fast niemanden, ich kenne glaube ich niemanden in meinem Umfeld, dem nicht irgendwas Blödes im Krankenhaus passiert ist sozusagen. Also zum Beispiel eine Bekannte von mir, das ist auch nochmal ein sehr extremes Beispiel, aber das ist tatsächlich passiert und ihr Kind ist jetzt 2, also das war 2021, in einem Krankenhaus hier in der Nähe, in Pontoise, um genau zu sein. Die hat auch gesagt, sie kann nicht mehr, sie ist am Ende ihrer Kräfte und hat dann auf diesen Knopf gedrückt, also hat quasi Hilfe geholt. Eine Krankenschwester kam ins Zimmer und hat gefragt, was ist denn los? Sie hat gesagt, sie kann nicht schlafen, sie ist einfach am Ende ihrer Nerven und hat total geweint und war fix und foxy. Und dann hat die Krankenschwester ihr gesagt, ich fand das so einprägsam, deswegen möchte ich noch diese Anekdote erzählen, j'ai la solution, also ich habe die Lösung. Und hat dann dem Kind irgendwie so einen Schnuller quasi über der Wiege befestigt, also so befestigt, dass das Kind den Schnuller im Mund halten musste und dass es quasi nuckeln musste. Und dann meinte die Krankenschwester, dass es wieder rausgegangen hat, gesagt, und jetzt schlafen Sie, ruhen Sie sich aus, das Kind ist zufriedengestellt sozusagen. Und die Mutter fand das so grausam, also die hat dann gesagt, sie konnte das nicht, sie hat das dann wieder gelöst sozusagen, diesen Schnuller, dass das Kind halt also meckern konnte, wenn es wollte. Und das fand ich so krass und auch so sinnbildlich irgendwie für Babyschlaf in Frankreich, dass es, ich meine, es ist ja vielleicht lieb gemeint, ne, dass die Eltern auch Schlaf abbekommen, aber der Elternschlaf wird irgendwie mindestens genauso wichtig genommen wie der Babyschlaf. Und das finde ich schon krass. Also, dass die da nicht sagen, ja, dann halt mal Zähne zusammenbeißen oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt besser wäre, aber ich finde, das geht gar nicht. Ich meine, das ist ja irgendwie schon fast Gewalt, würde ich. Also ich finde, das ist Gewalt am Kind anwenden. So ähnlich wie mit den WHO, mit der erzieherischen Gewalt irgendwie. Es ist irgendwie ein übergriffiger Akt, wo das Kind sich nicht weigern kann. Und zuletzt möchte ich noch auf 2 Radiosendungen eingehen, die ich zufälligerweise gehört habe und die ich kurz zusammenfassen möchte. Und das mache ich jetzt noch im letzten Teil. Ja, ich würde gerne noch über eine Radiosendung sprechen, die ich am 4.5.2022 auf France Inter gehört habe. Verlinke ich euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und zwar haben da 3 Experten diskutiert und ich wurde hellhörig, weil einer, der Psychiater ist, Dinge von sich gegeben hat, wo ich mir dachte, krass, also wird einem das jetzt wirklich so geraten in Frankreich oder ist das nur er, der irgendwie so denkt, sage ich mal, also das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, den ich von Ärzten bekommen habe. Also ich habe eigentlich nie gehört, ja, es ist normal, wenn kleine Babys, also ich meine, wir reden ja von Babys, die ganz, ganz klein sind, dass die im ersten Jahr, sag ich mal, noch nicht so einen krassen Rhythmus haben. Also das habe ich echt leider noch nie gehört. Und dieser Arzt, Dr. Patrick Lemoine, hat 3 Ratschläge gegeben. Einmal, dass man das Kind, wenn es einschläft, alleine lässt, also dass es in dem Moment, also le moment d'endormissement, dass man da eben rausgeht. Und das heißt nicht, dass man nicht vorher ein Schlafritual machen kann, aber es sei ganz wichtig, dass man eben das Kind alleine lässt im Moment, wo es dann einschläft. Dann den 2. Tipp, den er gegeben hat, war, dass man ein natürliches Licht lässt. Das bestätigt Katharina Childsleep übrigens auch. Also die hatte dazu auch mal einen Feedbeitrag gemacht. Das war mir auch gar nicht so klar. Also ich dachte irgendwie, man sollte immer abdunkeln oder es sei vielleicht besser fürs Kind oder so. Aber ja, dazu hatte sie jetzt am 24.10.23 auch einen Feedbeitrag geschrieben und da auch nochmal präzisiert, dass es sich dabei aber vor allem um die ersten Monate handelt, damit das Kind eben Tag und Nacht unterscheiden lernt. Und deswegen sollte man die ersten 3 Monate den Raum nicht abdunkeln. Danach, also ist das optional. Also sie schreibt, circa ab dem 3. Monat darfst du für den Tagschlaf abdunkeln. Damit förderst du Melatonin. Also scheint doch auch eher empfohlen zu sein. Das lässt dieser Doktor aber unpräziser. Übrigens wird den Tagesmüttern aber auch beigebracht, dass die hell lassen sollen. Also ich weiß noch, bei Emily war das so, zumindest Stand von vor 2 Jahren oder sogar auch noch bis letztes Jahr. Also bis 2022 war es auf jeden Fall so, dass das denen beigebracht wurde. Also unsere Tagesmutter hatte auch nochmal diese Ausbildung neu gemacht. Die hatte irgendwie eine Frist verpasst und konnte das dann irgendwie nicht mehr auffrischen und musste dann nochmal diese ganze Ausbildung durchlaufen. Ich glaube, die geht auch nur 2 Monate, aber trotzdem. Deswegen war die dann irgendwie ziemlich auf dem neuesten Stand, als wir angefangen haben, Ende 2020 mit der Fremdbetreuung. Und da war es auch mal so, also dass die Tagesmütter werden ja immer mal wieder ungeplant kontrolliert von so einer Aspektion. Und dieser Aspekteur hatte dann nämlich auch unsere Tagesmutter darauf hingewiesen, dass sie eben nicht abdunkeln soll. Das ist auch irgendwie aus Sicherheitsgründen so. Und dadurch, dass sowohl Emily als auch Adele besser geschlafen haben mit im abgedunkelten Zimmer, also Jalousien zu oder Rollläden runter, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall musste sie dann wieder aufmachen, um quasi diesen Standards zu entsprechen. Also die arbeiten da ja so ein Protokoll ab und ich meine, manchmal macht das auch Sinn. Die hatte zum Beispiel auch gesagt, in der Küche muss sie aufpassen, muss die Messer weiter nach hinten machen, weil da die Kinder drankommen könnten und so. Also es macht schon manchmal Sinn, aber wenn es sehr nach Protokoll geht und beide Kinder doch besser schlafen, wenn es tagsüber abgedunkelt ist, verstehe ich dann auch nicht, warum man unbedingt sich so krass streng an dieses Protokoll halten muss. Naja, auf jeden Fall weiter zu dieser Radiosendung. Da sagte er dann noch, also dieser Patrick Lemoine, Dr. Patrick Lemoine, gibt dann auch noch als dritten Ratschlag, dass man sich abwechseln soll mit seinem Partner, damit man eben Kräfte spart. Also alterner une semaine sur l'autre, celui qui se lève, quand l'enfant l'appelle pour sauver ses économies. Also wenn das Kind nachts ruft oder ja, was will von den Eltern, dass man zum Beispiel im Wochenrhythmus sich abwechselt. Ist an sich, finde ich, eine gute Idee, aber kommt natürlich darauf an, wie sehr man sich dabei entspannen kann. Also für mich war das bei der, zumindest nach dem ersten Kind, nach der Geburt von Emily so, dass ich in der Theorie diese Idee super fand. Man wechselt sich ab, also wir wollten uns dann eigentlich eine Nacht so, also eine Nacht übernimmt er, die nächste Nacht ich, wollten das mal ausprobieren und das die erste Nacht, wo Jerome dann verantwortlich war, ist er nicht wach geworden, als Emily geweint hat. Und ich lag wach im Wohnzimmer und dachte mir, okay, jetzt kann ich mich theoretisch ausruhen und krieg das nicht mit, wenn sie weint, aber war trotzdem direkt wach. Also es ist, ja, hat für uns nicht funktioniert. Wir haben es dann so gemacht, am Anfang, als ich echt krass, krass, krassen Schlafmangel hatte, dass ich dann morgens nochmal schlafen konnte. Also dass er mich dann von, keine Ahnung, 6 bis 8, wenn Emily dann halt schon um 6 topfit war und aufgestanden ist, mich nochmal schlafen hat lassen, 2 Stunden am Stück. Und das war halt auch echt Gold wert, weil bis dahin habe ich echt nie, glaube ich, 2 Stunden am Stück geschlafen. Also ganz am Anfang war es echt, ja, ging es echt knackig zu. Ich sage eigentlich nie das Wort knackig, aber ich glaube, ich habe es jetzt schon zweimal in dieser Folge gesagt. Auf jeden Fall fand ich das dann ganz interessant, weil, also ich fand erstmal, dass diese Sendung komisch angefangen hat, weil ich halt nicht unbedingt mit diesem Patrick Lemoine übereinstimme. Dann hat aber eine Psychologin das Wort ergriffen und hat so ein bisschen die französische Gesellschaft analysiert und hat was gesagt, was ich sehr interessant fand. Und zwar meinte sie, dass eben genau das, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, dass das Wort Autonomie oder die Dinge selbstständig zu machen, Autonomie, sehr stark in der französischen Mentalität verankert sei und dass das in den meisten Ländern nicht so ist. Also sie hat auch gesagt, dans la plupart des autres pays, ce n'est pas comme ça. Und quasi darauf hingewiesen, dass nur weil man das Kind zum Beispiel in den Schlaf begleitet oder nicht rausgeht, dass das nicht unbedingt, also automatisch heißt, dass die Kinder dann komplett abhängig sind von den Eltern oder, also, ça donne pas des enfants plus dépendants oder immature, hat sie gesagt. Also, immature, unreifere Kinder oder Kinder, die noch nicht so weit sind. Also, das ist irgendwie so ein Amalgam, was gleichgesetzt wird in Frankreich oft, dass wenn das Kind mit den Eltern einschläft, dass es dann auch automatisch irgendwie nichts mehr alleine hinkriegt. So. Also so wird es fast dargestellt. Und sie sagte dann auch wortwörtlich, das würde ich auch noch gerne zitieren, plus l'enfant est rassuré, mieux c'est. Also umso sicherer sich das Kind fühlt, desto besser ist es. Und dann war da noch eine dritte Psychologin, die mitdiskutiert hat. Die ist auch Autorin von vielen Büchern, unter anderem eins, was ich auch zu Hause habe und was ich noch nicht geschafft habe zu lesen. Das heißt 100 façons de se faire obéir, also 100 Arten, wie die Kinder den Eltern gehorchen, sozusagen. Also de se faire obéir, wie einem gehorcht wird, wie einem. Ja, da finde ich auch allein der Titel irgendwie schon so ein bisschen problematisch oder sagt sehr viel wieder über die französische Gesellschaft aus. Im Untertitel steht übrigens sans fessé ni crier oder so. Sowas ähnliches, also wie ohne Po-Klaps und ohne das Kind anzuschreien. Ja, vielleicht mache ich dazu noch mal extra was. Wie oft ich das immer sage. Ich habe auf jeden Fall Lust, ganz viel noch über Erziehungsthemen zu sprechen. Aber auf jeden Fall ist die Autorin daher bekannt, also Anne Barküsse. Und ich hatte eben, als ich dann den Namen gesehen habe, jetzt nochmal in Vorbereitung auf das Interview, dachte ich mir, ach ja, ich habe doch das Buch von ihr. Auf jeden Fall spricht sie auch verschiedene Idées reçues an und sagt, dass in Frankreich so der der Glaube herrscht, dass das Kind alleine einschlafen muss. Also il faut que l'enfant apprenne à dormir seul, dass es lernt, alleine einzuschlafen. Und dass man das Kind weinen lässt, obwohl es bei dem Weinen, ich meine, ihr habt es jetzt gehört, sie sagt es aber nochmal in der Sendung, obwohl Weinen eigentlich ja ein Hilferuf ist, ein Hilfeschrei. Vielleicht habe ich das noch nicht so klar gesagt. Weinen ist ein Hilfeschrei, also vielleicht hilft es ja doch nochmal, das zu hören. Und in Frankreich gilt schon so, oder herrscht schon so diese Meinung vor, dass das Baby manipuliert. Und man spricht auch vom Bébé-Manipulateur. Und sie sagt dann eben, dass es natürlich auch, the struggle is real, dass es natürlich auch tatsächlich eine Herausforderung ist, dass eine Mutter, die, also Beispiel, sie sagt eben, also nimmt als Beispiel die Mutter, kann natürlich auch der Vater sein oder jegliche andere Bindungsperson, wenn die Oma sich ums Kind kümmert. Wenn sich die Person auf jeden Fall, die sich ums Kind kümmert, wünscht, einfach mal in Ruhe einen Film zu gucken, 1,5 Stunden, dann bringt es auch nichts, wenn man irgendwie komplett entnervt zurückgeht. Also da sagt sie, das ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe mit den Bébé-Sequé, also mit den totgeschüttelten Babys. Wenn man zu genervt ist, dann ist es ja immer noch besser, das Kind schreien zu lassen. Den Tipp hatte mir mein Vater übrigens auch mal gegeben, als ich echt einfach völlig am Ende war und Emily dann im Gitterbettchen, also Hauptsache das Kind ist sicher, kann da jetzt irgendwie nicht raus oder so. Lieber schreien lassen und versuchen, selber wieder runterzukommen. Hampelmann machen soll ja helfen oder tief durchatmen. Bisschen auf jeden Fall gucken, dass man selber wieder klarkommt und seine eigenen Emotionen im Griff hat, bevor man auf das Kind zugeht oder einigermaßen, ja, weil es ist manchmal ja auch echt einfach eine Geduldsprobe, bis dann jemand übernehmen kann vielleicht, ne? Manchmal geht es ja in dem Moment nicht, also ganz oft, wenn mein Mann noch nicht zu Hause ist, muss ich irgendwie versuchen, die Zeit durchzustehen sozusagen und ja, auf jeden Fall geht es dann eben auch, also ging es auch in dieser Sendung um totgeschüttelte Babys und auch so ein paar Tipps wurden da mitgegeben, zum Beispiel, dass es eben nicht so ist, dass wenn die Also wenn man jetzt Kinder später hinlegt, dass sie dann auch automatisch länger schlafen oder so, das denkt man ja vielleicht noch in der Schwangerschaft oder weiß ich nicht. Also vielleicht gibt es ja auch Kinder, die dann ein bisschen länger schlafen, aber in der Regel ist es eben nicht so, dass wenn Kinder übermüdet sind, dass sie dann auch länger schlafen. Das wird da angesprochen, weil dann ja auch mehr Cortisol ausgeschüttet wird, also mehr Aufregung da ist und es wird darüber gesprochen, dass die Kinder auch nicht unbedingt, also dass die Kinder nicht vor dem Bildschirm, also dass im Idealfall die Kinder nicht vor dem Bildschirm gesetzt werden oder ja irgendwas gucken am Handy oder am Tablet oder am Fernseher, bevor sie einschlafen, weil das natürlich auch, ich meine, das wisst ihr wahrscheinlich alle, durch das Licht und durch die Strahlen und was weiß ich, also ich glaube vor allem durch das Licht, dass man da so, ja, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch selber, wenn ihr am Handy hängt und irgendwie nicht loskommt, dabei seid ihr eigentlich müde, dadurch bleibt man irgendwie wach durch den Bildschirm. Weiß nicht, ob das nur am Licht und an den Strahlen liegt, könnt ihr mir ja nochmal schreiben, wenn ihr jetzt denkt, nein, das liegt da und da dran, du erzählst hier Quatsch. Auf jeden Fall sagt die Anne Barküsse in der Sendung, dass man den Babyschlaf nicht idealisieren sollte und das fand ich ganz gut, also das fand ich einen ganz guten Beitrag zu dem Thema. Und dann war da noch eine dritte Expertin, die gesprochen hat. Ich habe den Namen nicht genau verstanden und ich finde den Beitrag leider nicht mehr als Audiobeitrag wieder. Katrin heißt die, glaube ich. Auf jeden Fall hat die so ein bisschen das gesagt, was mir in Frankreich fehlt, was ich anfangs schon gesagt habe, dass man das eigentlich öfter hören müsste. Und zwar sagt sie, dass man sich vertrauen sollte. Also, il faut se faire confiance dans sa capacité à endormir le bébé. Also, man sollte sich als Eltern selber vertrauen, dass wir es schon schaffen, das Kind zum Einschlafen zu bringen und dass wir es halt so gut machen, wie wir können. On gère comme on peut. Man sollte auch versuchen, oder sich selber das erlauben, sozusagen die Erlaubnis geben, dass man sich auch selber ausruhen darf, weil ganz oft denken wir irgendwie, wir müssen jetzt noch die Spülmaschine ausräumen. Dabei ist es eigentlich hilfreicher, um gut durch den Tag zu kommen, dass wir uns selber vielleicht mal kurz hinlegen. Also mir fällt das auch total schwer. Ich habe es auch einfach nicht geschafft, auch psychisch irgendwie nicht. Also manchmal könnte ich auch jetzt noch schlafen tagsüber. Also hätte ich theoretisch die Möglichkeit und es fällt mir schwer, weil ja, Mental Load und so. Aber sie sagt eben nochmal ganz explizit, il faut s'autoriser à faire des siestes avec son bébé. Und gerade am Anfang, wenn das Baby so klein ist, also ja, genießt das. Es geht schnell vorbei. Ich weiß, das ist irgendwie immer so ein blöder Spruch, ne? Aber es ist ja auch wirklich so. Ja, und dann habe ich noch ein paar Tage später, am 11. Mai 2022, eine Chronik zu dem Thema Babyschlaf gehört und war auch wieder so ein bisschen schockiert. darüber. Also ich meine, das ist halt auch so dieser französische Galgenhumor. Vielleicht bin ich es einfach nur nicht, die es lustig findet, aber da fand ich die Abschlussworte echt krass. Aber bevor ich zum Ende dieser Chronik springe, zum Ende dieses Beitrags, Radiobeitrags, wie sagt man Chronik nochmal auf Deutsch? Ich glaube, Kolumne sagt man dazu auf Deutsch. Aber ich glaube, so viele Kolumnen gibt es gar nicht im deutschen Radio, oder? Also ich habe das Gefühl, in Frankreich höre ich ständig irgendeine Chronik und in Deutschland, weiß ich nicht, kommt vielleicht auf den Radiosender an. Aber selbst Deutschlandfunk Kultur oder so. Weiß ich nicht, ob es da so viele Chronik gibt. Naja, auf jeden Fall sagt sie auch, dass man sich zum Beispiel mit dem Partner abwechseln soll. Ach so, sorry, ich habe noch gar nicht gesagt, welche Chroniqueuse das eigentlich ist. Und zwar heißt sie Gwenaëlle. Die macht, glaube ich, auch einen Podcast, Ma vie de parents, also über das Leben als Eltern. Und diese Chronik, also diese Radiokolumne, stammt aus der Reihe Grand Bien vous fasse. Also da geht es immer um irgendwelche Erziehungsthemen. Eigentlich eine richtig coole Reihe, wo immer wieder coole Themen angesprochen werden. Also hat mir schon oft so ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf Dinge gegeben. Also da geht es immer wieder darum, ja, wie Eltern mit bestimmten Erziehungsthemen umgehen, um es mal so verallgemeinert zu sagen. Und diese Chroniqueuse, Gwenaëlle, spricht dann auch den Tipp an, den wir vorhin schon von Dr. Patrick Lemoine gehört haben, also dass man sich mit dem Partner abwechseln sollte, im Idealfall eine Routine schaffen sollte. Und dann gibt sie noch einen dritten Tipp, wie man wieder zu einem Sommeil paisible, also zu einem friedlicheren Schlaf findet. Und zwar un conseil ultra précieux de ma marraine adorée, also einen wertvollen Tipp, den sie von ihrer geliebten Patentante bekommen hat. Au lit et après, vis ta vie. Also ab ins Bett mit dem Kind und dann lebe dein Leben. En gros, rien ne sert de s'acharner sur le fait que les enfants dorment du moment qu'ils restent dans leur chambre et sans écran, bien sûr. Ils peuvent regarder un livre, jouer avec leurs doudous, s'endormir seuls et donc se re-endormir seuls suite à un réveil. Ça s'apprend. Also, also die Kinder können sich ein Buch anschauen, mit ihren Kuscheltieren spielen, alleine einschlafen und somit auch alleine wieder einschlafen, wenn sie aufwachen. Und das kann man lernen. Genau das ist so das, womit ich ein Problem habe. Evitons donc de nous rendre indispensable à l'endormissement. Also vermeiden wir es also, uns beim Einschlafen für die Kinder unentbehrlich zu machen. Also wir als Eltern. Das heißt, also sie ruft dazu auf, lasst eure Kinder in Frieden quasi. Und ich finde, also es schwingt für mich immer so ein bisschen damit, dass wenn das Kind nicht alleine einschläft oder nicht alleine wieder einschläft, wenn es aufgewacht ist, dann ist man als Eltern selbst dran schuld. Also sie spricht zwar jetzt nicht irgendwie über Schuld oder so, aber für mich ist es immer, hat es immer so ein bisschen negativen Beigeschmack. Und sie sagt dann auch noch, und das finde ich echt krass, aber das ja, ist vielleicht auch einfach deuxième degré oder so. Enfin, si vous êtes au bout de votre vie, ce bon vieux dicton auquel j'ose dire que parfois j'ai eu recours, il n'y a pas d'enfant qui pleure, il n'y a que des portes mal fermées. Ja, also wenn sie am Ende ihres Lebens sind, also quasi wenn sie au bout du bout, wie sagt man, wenn man quasi nicht mehr kann, nicht am Ende seines Lebens, wenn man ja, einfach am Ende ist, dann gilt das gute alte Sprichwort, worauf eben die Chroniqueuse auch schon zurückgegriffen hat. Es gibt keine weinenden Kinder oder es gibt kein weinendes Kind. Il n'y a pas d'enfant qui pleure. Il n'y a que des portes mal fermées. Es gibt nur schlecht geschlossene Türen. Ja, also muss ich immer an dieses Reel denken. Ich meine, es kann ja vielleicht lustig gemeint sein, ne? Es gibt so ein Reel, wo man Kinder schreien hört und dann macht die Frau die Tür zu und sagt so, der einzige Moment, wo ich gerade mal kurz meine Ruhe habe. Und jedes Mal, wenn ich die Tür zumache und gerade eins von den beiden Kindern weint, muss ich auch an dieses Video denken. Also es hat schon irgendwie was Komisches, aber ich gehe ja dann einmal nur kurz ums Auto rum. Ich habe da gerade die Kinder angeschnallt und die weinen halt oder so. Und gehe dann wieder auf der anderen Seite ins Auto rein. Es geht ja dann nicht darum, ja, vielleicht doch kurz durchzuatmen. Also da merkt man erstmal, wie laut es manchmal ist mit Kindern, finde ich. Wenn du dann mal kurz vorm Auto stehst und die Autotür zu ist. Also sie spricht ja jetzt nicht über diese Situation, sondern über eine Tür, die du zumachst, um das Kind drin weinen zu lassen. Ich finde, das geht gar nicht. Finde ich auch komplett unsympathisch. Und davor sagt sie auch, dass immer irgendwas ist mit Kindern. Also zum Beispiel, der Schnuller fällt raus, sie träumen davon, dem Baby den Mund zuzupflastern. Ja, ist Galgenhumor. Ich muss sagen, ich finde es auch verharmlosend dafür, dass eben Kinder schreien gelassen werden. Aber wie ist es denn jetzt wirklich in meiner Bubble, in meiner bedürfnisorientierten Freundesbubble? Lassen da meine Freunde auch die Kinder lange schreien, das erfahrt ihr in einer anderen Folge. Ich hatte da mehrere Aha-Momente, auch gute Erkenntnisse, war teilweise positiv überrascht, manchmal auch ein bisschen ernüchtert, wie ganz oft in Frankreich. Aber zum Beispiel bei einer Freundin, von der ich auch weiß, dass sie ihre Kinder schlägt oder dass ihr schon öfter die Hand ausgerutscht ist, hätte ich jetzt schwören können, dass sie ihre Kinder schreien lässt, ist aber nicht der Fall, um schon mal ein bisschen anzuteasern und vorwegzunehmen. Aber ja, das hört ihr dann selber und es ist ja gerade beim Thema Erziehung, ist es natürlich nicht alles schwarz-weiß und es gibt ganz viele Nuancen und Lebenssituationen und schwierige Lebensphasen und Ja, Momente, wo unser Geduldsfaden kürzer ist als in anderen Momenten, oder wie heißt das so schön? Manchmal ist der Rucksack voller Geduld nicht so voll. Gibt es doch irgendwie so verschiedene Metaphern, wie man auch dem Kind anzeigen kann, guck mal, heute ist meine Geduld so und so groß. Auf jeden Fall, ja, das Thema Parentalität oder Elternschaft ist ein sehr weites Feld. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ja, ich bin gespannt, was ihr über das Thema Babyschlaf denkt. Ist es okay, das Kind stundenlang teilweise, was ja auch oft passiert hier, spielen zu lassen, noch im Bett? Hauptsache, es schläft alleine ein. Oder sollte man das Kind in den Schlaf begleiten? Was findet ihr besser? Wie macht ihr es? Kann euer Kind alleine einschlafen? Vielleicht dauert es ja auch gar nicht lange, bis es alleine einschläft. Ja, schreibt mir doch mal, was ihr darüber denkt, wie es bei euch ist. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute. Erholt euch gut. Einen schönen Schlaf, wenn ihr. Einen schönen Schlaf. Eine gute Nacht, wenn ihr die Folge abends hört. Ansonsten einen schönen weiteren Tag. Au revoir et à bientôt.